Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es nämlich eine ganz besondere Folge. Ich weiß nicht, ein paar von euch werden es schon mitbekommen haben. Ole und ich reden seit Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren drüber, dass wir trotz Distanz mal wieder gemeinsam ein Bier trinken müssten bei der Aufnahme, so wie wir es am Anfang getan haben. Und deshalb sitzen wir jetzt, ihr hört es ja an einem Mittwoch oder an einem Donnerstag, vielleicht an einem Freitag, aber wir sitzen schon Dienstagabends zusammen, weil wir trinken ja nicht tagsüber. Aber deswegen heute an der Flasche oder am Glas, der kann ich bald nicht mehr Unnüchterne sagen.
Okay, Ole Freaks.
Der ist es. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, ich hoffe, es ölt heute besser.
Ja, also ich gehe eigentlich relativ stark davon aus, dass das funktionieren wird. So, ich muss gestehen, nach zwei Schlücken Bier bin ich jetzt noch nicht ganz da, aber es wird mit der Zeit kommen. Und dann werde ich vielleicht nur noch Blech reden, aber hoffentlich in einer angenehmen Art und Weise.
Genau, mit lieblicher Stimme. Und mir sagt man ja nach, dass ich mit erhöhtem Bierkonsum immer intelligentere Sachen vor mir lasse. Von daher, heute wird es wahrscheinlich Weisheiten en masse geben. Es wird, Überraschung, relativ wenig zu den Bulls geben, Freunde, tatsächlich. Also kann ich schon mal sagen an alle, die jetzt gedacht haben, es gibt einfach mal einen Abriss der sensationellen Spiele gegen die Spurs und gegen die Warriors. Nee, war auch enttäuschend, aber es ist ja noch Zeit. Wir haben uns gedacht, nachdem ja doch einiges passiert ist in den letzten Wochen, was haben wir uns gedacht, Ole?
Wir haben uns gedacht, dass wir mal wieder den Westen sortieren und quasi wieder wie schon vor ein paar Wochen oder Monaten mal so ein bisschen uns beide Conferences jeweils anschauen, was sich so getan hat, wie man die Teams aktuell einsortieren kann, wo es jetzt Richtung Grütze geht, wo es Richtung Spitze geht, ne, um das Ganze also zu reimen. Und ja, von daher, wir tieren.
Wir tieren, genau, mit ganz besonderen Tiers. Wir haben uns dann natürlich auch mal wieder nicht abgesprochen. Also es wird mal wieder sehr geordnet ablaufen, wie das Training unter Jim Boylan damals. Ansonsten bleibt natürlich noch zu sagen, bleibt der Hinweis auf unsere Patreon-Seite. Falls ihr dort noch nicht gewesen seid, könnt ihr mal vorbeischauen unter patreon.com/korbjäger-podcast, Korbjäger mit. Dort findet ihr einerseits die Möglichkeit, uns mit kleinen monatlichen Beiträgen zu unterstützen, wenn ihr findet, dass das notwendig ist oder dass wir das verdient haben. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Gleichzeitig bekommt ihr da extra Content. Also wir haben zum Beispiel am Montag, deswegen werden wir da heute auch nicht so in die Tiefe drauf eingehen, haben wir schon über die Buyout-Kandidaten beziehungsweise die Buyout-Kollegen gesprochen, also Andre Drummond zu den Lakers, LaMarcus Aldridge zu den Nets plus Oles ganz persönlicher Favorit Gorgui Dieng und natürlich Austin Rivers, der eventuell zu den Bucks wechseln könnte. Jetzt ist ein anderer, ich erwische dich doch noch. Jetzt ist dein anderer Kumpel ist jetzt zu den Bucks gegangen. Ein paar Abschiedsworte für Jeff Teague noch, oder?
Ach, ja, ich meine, die Experience war sehr spannend, ihn bei den Celtics zu haben. Ich habe selten jemanden gesehen, der innerhalb eines Spiels so eine Varianz drin hatte von sehr guten Aktionen zu, oh shit, ich bin hingefallen, ich weiß auch nicht warum. Oder, hey, ich versuche mal einen Korbleger, aber nee, ich kann das nicht. Wie Jeff Teague, aber ja, also vielleicht werden die Bucks mit ihm glücklich. Da ist ja immerhin die Reunion mit Mike Budenholzer, also.
Das stimmt.
Damals, er ist unter ihm All-Star geworden.
So ist es.
Die Bucks sind genauso schlimm wie die Nets, holen einfach immer weitere All-Stars ran. Elende Star-Truppe, irgendwann ist auch gut.
Es geht den Bach runter. Aber
Ist ein Titel noch wert, wenn Giannis jetzt Meister wird? Was ist ein Titel wert, wenn der Jeff Teague jetzt auch noch im Team hat?
Ja gut, ich meine, also weniger als damals Kevin Durant bei den Warriors, würde ich sagen. Also
deutlich weniger.
Ist eigentlich ein Witz, was mittlerweile aus dieser Liga geworden ist, aber wir sprechen natürlich trotzdem drüber. Und genau, bei Patreon sprechen wir dann spontan über gewisse Geschichten. So, um nochmal ganz kurz den Bogen zu spannen, als kleinen extra Content für unsere Supporter, für unsere Patreon-Freunde. Und genau, heute, ich würde sagen, da wir doch relativ viel vorhaben, steigen wir eigentlich im Endeffekt direkt ein. Und beim letzten Mal haben wir auch gesagt, wir fangen nicht zwingend oben an. Wo willst du denn anfangen? Irgendwo in der Mitte vielleicht oder unten, oben?
Ich würde unten anfangen.
Okay.
Weil, also, erstes Tier für mich, das safe Lottery-Tier. Also, es gibt da schon noch Kandidaten, die da auch reinrücken werden. Allein schon, weil drei Lottery-Teams reicht ja nicht. Aber drei sind im Westen meiner Meinung nach safe. Also, OKC, die jetzt ihre besten Spieler, entweder haben sie sich verletzt oder sie ziehen sie selbst aus dem Verkehr. Also bei Al Horford finde ich schon spannend, dass man 26 Spiele vor Ende der Saison sagt, ja gut, der ist fit und natürlich ist der ein guter Spieler, aber wir lassen den jetzt einfach nicht mehr spielen. Der,
das finde ich echt Hammer eigentlich.
Der trainiert noch mit uns und der soll auch dabei sein und ein Mentor sein und er hilft natürlich der Entwicklung dieses Teams sehr, aber bitte spielen soll er nicht. Und irgendwo ist es ja einerseits okay, weil man sich halt sagt, die haben ein paar junge Bigs, die sie irgendwie fördern wollen, also Moses Brown zum Beispiel, der dann verrückte 20-20 Spiele raushaut und das auch schon innerhalb einer Halbzeit irgendwie 19 Rebounds sammelt. Ich hatte das gesehen, das war einfach nur absurd. Ich dachte, Moses, den Namen Moses hat er zu Recht wegen Moses Malone, weil das ist der Neue sozusagen. Das ist ja einerseits okay und andererseits denkt man sich halt auch, okay, das ist der Top-Verdiener des Teams, der eigentlich halt noch voll im Saft steht. Und man sagt halt einfach, wir sind in dieser Saison bisher, was Tanken angeht, echt schlecht, weil sie gewinnen ja eigentlich zu viele Spiele, muss man sagen. Und sie gewinnen sie auch teilweise auf eine Art und Weise, wo du denkst, wie zum Teufel haben sie jetzt dieses Spiel gewonnen? Auch ohne Shai Gilgeous-Alexander ja teilweise, dass man jetzt dann sagt, nö, wir müssen ihn aus dem Verkehr ziehen. Also um das Asset zu beschützen, in Anführungszeichen. Weil Horford hat nach dieser Saison immer noch 2 Jahre auf seinem Vertrag und man hofft, dass man ihn dann in der Offseason traden kann. Aber angesichts der Summe und seines Alters wird es halt auch nicht leichter. Und dann wollen sie jetzt halt nicht riskieren, dass er sich zusätzlich noch verletzt. Aber also, dass das vor allem auch noch so offen kommuniziert wurde, das hat mich schon ein kleines bisschen gewundert.
Ja, also ein Teil von mir fragt sich schon, also was dann irgendwo noch der Sinn dahinter ist. Also man kann natürlich einerseits diese Argumentation nachvollziehen, auch wie du gesagt hast. Also du willst irgendwie die Jugend oder den Nachwuchs, wollte ich schon sagen. Also die Jüngeren so ein bisschen fördern und willst halt
die U21.
Genau. Und Al Horford passt nicht in die Timeline, aber irgendwo, ja, es hat sich so eingebürgert, dass absichtlich verlieren okay ist, aber also alle überschütten ja OKC, was ihren Rebuild angeht, mit Lob irgendwo so ein bisschen und das mag auch irgendwo zielführend sein, es mag auch irgendwo opportunistisch sein, aber irgendwo, also mir persönlich fehlt dann schon so ein bisschen, also im Rahmen des Systems ergibt es Sinn, das so zu machen und im Rahmen des Systems kann man es auch so tun. Kann man so durchführen, aber irgendwo, ich kann dann nicht loben, quasi, weißt du? Oder ich find's irgendwo schade. Ich kann dann nicht sagen, ja, geil, wie die das machen und ist irgendwie smart, sondern es ist halt irgendwie, ja, man hat halt irgendwann beschlossen, okay, wir geben alles, was wir so an wertvollen Spielern oder halbwegs wertvollen Spielern haben, geben wir ab und gucken einfach, dass wir so viele Picks wie möglich sammeln und versuchen irgendwie zu verlieren. Das hat dann, wie du schon gesagt hast, nicht immer ganz so gut funktioniert. Und es geht halt einfach nur noch um die Zukunft. Und klar kannst du auf die Zukunft gehen, aber ich meine, ja, es gäbe für mich vielleicht auch noch so einen Mittelweg, zumindest das sportlich sich so ausspielen zu lassen. Irgendwo, ich weiß auch nicht, es lässt sich auch gar nicht so erklären, weil, also es ergibt schon Sinn zu sagen, Horford soll nicht mehr spielen, aber es ist halt irgendwo, es steht dann irgendwie doch dem sportlichen Gedanken so ein bisschen entgegen, dann zu sagen.
Ja, ich denke mir, vor allem für andere Teams halt teilweise, ne? Also wenn man sich halt anschaut, dass das ja in dieser Saison auch vom Spielplan her häufig so war, dass man dass Teams halt ihre direkten Duelle dann mehrfach nacheinander hatten, also dass du halt zweimal nacheinander gegen das gleiche Team spielst und ein Team, was in der ersten Saisonhälfte zum Beispiel zweimal gegen OKC gespielt hat und jetzt nicht mehr, hat halt eine andere Ausgangslage als eins, was jetzt dann vielleicht noch 2 Spiele gegen OKC hat, wo dann der zweitbeste Spieler des Teams ist halt aus dem Verkehr gezogen. Shai hat Plantar Fasciitis, also damit soll man ja auch vorsichtig umgehen. Deswegen, das ist ja ein legitimer Grund. Ja. Aber Horford ist halt verletzt. Das ist halt dann schon also einfach wirklich eine andere Ausgangslage. Horford ist gesund. Aber das ist dann halt für das Team, was dann vielleicht noch in den um die Playoff-Platzierung kämpft. Und also sowohl im Osten als auch im Westen gibt es ja viele Teams, die teilweise sehr nah aneinander sind, da macht es halt schon echt einen Unterschied aus. Und da ist es dann bitter. Also, wie gesagt, irgendwo ist es aus OKC-Sicht verständlich. Und es ist aber halt, also für einige Teams ist es halt einfach blöd. Und so, wenn man so auf Competitive Balance schaut, ist es insofern auch ein bisschen unfair. Aber im Endeffekt läuft es halt einfach darauf hinaus.
Also, es ist legitim und es ergibt aus ihrer Sicht auch Sinn. Aber irgendwo, ja, macht's, finde ich, es ist, einerseits hast du die Balance angesprochen, andererseits irgendwie ergibt's für mich, macht's mich irgendwie traurig. So, keine Ahnung, finde ich sie okay. Deswegen sind sie bei mir auch das Tier irgendwie keine Lust mehr. Also so, das ist mein Tier für OKC und gleichzeitig aber auch für die Rockets, weil, die, weiß ich nicht, da glaube ich aus mehreren Gründen haben die nicht, also ist auch Lottery.
Also Houston und Minnesota gehören gemeinsam in ein Tier, auf jeden Fall, weil beide haben, also stinken, das natürlich, deswegen gehören sie zueinander, aber sie haben auch eine relativ große Chance, ihren Pick zu verlieren, was in der aktuellen Situation relativ blöd ist. Also ganz kurz, der von Houston ist Top 4 geschützt. Wenn er, wenn es der Nummer 5 Pick ist, geht er wiederum an OKC. Also OKC bekommt die beiden besten aus drei Erstrunden-Picks jetzt im kommenden Draft von OKC, Miami und dem eigenen. Mhm. Und das heißt, das ist ein relativ großer Unterschied, ob sie da einen Lottery-Pick von Houston bekommen oder halt einen irgendwie irgendwo in der Mitte von Miami. Das heißt, da steht für die Rockets mega viel auf dem Spiel. Und bei den Wolves ist es halt sogar so, dass er nur Top 3 geschützt ist. Damit haben sie, auch wenn sie momentan klar das schlechteste Team der Liga sind, eine fast 60-prozentige Chance, diesen Pick an Golden State zu verlieren. Also dann ist eine ohnehin schon echt miese und traurige Saison halt einfach noch mal 100 Mal mieser und trauriger, wenn man den Pick dann verliert. Also das heißt, für alle drei Teams, über die wir hier sprechen eigentlich, geht's bei der Draft Lottery um mega viel dieses Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Also Minnesota ist halt wirklich bitter. Also ich kann zu Minnesota auch immer nur ganz wenig sagen, weil also ich sehe wenig, ich habe auch Anthony Edwards bis jetzt sehr, sehr wenig gesehen und ich kann es mir immer so schwer erklären. Also klar, du hast halt irgendwie diese Verletzungsproblematik, du hast sowieso auch dieses Jahr diese Problematik rund um Towns. Aber also was ist da, also jetzt auch noch im Kontext dieses eventuell oder vielleicht sogar wahrscheinlicher Richtung Golden State gehenden Picks, also was ist denn jetzt so die Perspektive da? Weiß ich nicht. Also man soll jetzt keinen Trade irgendwie hervorsprechen, deswegen tue ich es jetzt trotzdem, nein Quatsch. Also ich meine wohl, oder die Frage ist halt nur, was ich mir manchmal stelle, wann ist denn der Punkt erreicht, an dem es dann vielleicht doch mal interessant wäre für Towns, oder interessant wäre, dass man Towns vielleicht dann doch mal da irgendwie, dass Towns irgendwie ein anderes Zuhause findet irgendwo. Weil ich meine, du hast ja letztens auch mal, wenn ich das per Twitter gesagt oder hast du es hier im Podcast gesagt, es verschwimmt, die Grenzen verschwimmen, aber dass Towns halt einfach immer noch dieses unfassbare offensive Potenzial hat und es ist halt, ja, so hart es klingt, es ist halt momentan irgendwie verschenkt. Also von daher, ich frage mich ja, wann ist der Punkt erreicht? Also wann sagt man so, okay, irgendwo, wir haben es lang genug versucht und es funktioniert halt irgendwie nicht. Oder sind sie, obwohl sie so schlecht sind, sind sie an einem Punkt, wo man sagt, vielleicht ist es einfach, es sieht mies aus, aber so viel fehlt gar nicht mehr. Oder es ist zumindest ist mal so eine Basis gelegt. Ich weiß es irgendwie nicht.
Ja, das ist halt irgendwie die spannende Frage, wie sie das jetzt auch dann selbst evaluieren. Ich meine, diese Saison ist halt zu einem sehr großen Teil echt schwer zu bewerten, weil Towns und Russell haben quasi immer noch fast nie zusammengespielt. Ja. Ich glaube, in dieser Saison irgendwie eine Handvoll Spiele. Dadurch hast du halt diesen eigentlichen, in Anführungszeichen, All-Star-Kern, der so ein bisschen vergleichbar ist mit dem All-Star-Kern der Bulls, sorry, hast du halt, du kannst es ja noch gar nicht wirklich evaluieren.
Kein Problem, ich kann auch gehen.
Entschuldigung, ihr macht mich immer gemein. Nee, ja. Aber also dadurch, man hat ja eh schon die Theorie, und wir haben letztes Jahr, als das passiert ist, ja auch schon drüber gesprochen, okay, ist ein bisschen riskant, wenn man zwei eigentlich rein offensivlastige Stars quasi kombiniert und dann versuchen muss, darum ein Team aufzubauen. Mhm. Aber wir können ja noch nicht mal wirklich den Fit bewerten zwischen den beiden, weil man sie halt einfach noch kaum gesehen hat. Also ob da vielleicht wenigstens offensiv das Potenzial drinsteckt, dass sie ein richtig gutes Team sein können. Weil jetzt ist es halt so, selbst über die letzten Wochen beispielsweise haben sie ein Offensivrating von nur Platz 25. Obwohl jetzt ja ein neuer Coach da ist, Towns mehr im Fokus steht, der Ball relativ viel über ihn läuft und man teilweise auch Ausreißer sieht, wo es dann sehr gut aussieht. Aber es ist halt einfach immer noch nicht final zu bewerten. Und ich glaube, mit dieser Saison wird man sich jetzt irgendwie abfinden, dass es halt letztendlich echt blöde Umstände waren, dass sehr vieles mit reingespielt hat, also Verletzungsthema, Covid, die persönliche Situation auch bei Towns, dann Beasley, der wahrscheinlich der zweitbeste Spieler aktuell des Teams ist, der aber gesperrt wurde wegen dem Vorwurf von häuslicher Gewalt dann auch und damit auch eine ganze Weile gefehlt hat und so. Im Endeffekt ist das jetzt halt eine Saison völlig zum Vergessen und ich glaube, die nächste wird jetzt einfach umso wichtiger. Und wenn da aber auch immer noch keine Änderung sich einstellt, dann dauert es auf jeden Fall nicht mehr lange, bis man hört, Karl Towns is pushing his way to the Lakers oder wohin auch immer. Also wahrscheinlich zu den Lakers oder zu den Nets. Buyout, weißt du? Ja. Und dann geht er auch noch zu den Nets.
Genau. Ja.
Zeit wäre es. Also es entwickelt sich momentan relativ zielstrebig in diese Richtung. Muss man schon sagen. Aber vielleicht kann Finch es retten. Ich weiß nicht. Er hat einen Ruf, ein überragender Offensivcoach zu sein. Er hat bei vielen Stationen da was bewegt. Aktuell hat er halt eine Situation, aus der es relativ schwer ist, was rauszuholen. Aber vielleicht, wenn er Zeit hat mit dem Training Camp und so, wird es dann für nächste Saison was. Und wenn nicht, wie gesagt, dann muss man das, glaube ich, echt im Auge behalten.
Ich würde es jetzt auch noch nicht abschreiben. Also gerade, wie du sagst, ich meine, also gerade während dieser Saison jetzt, die so eng getaktet ist, ist es grundsätzlich schwierig, als Coach irgendwie zu übernehmen und dann direkt den Riesenimpact zu haben. Von daher, mal sehen. Aber ja, es ist eine komische Situation. Übrigens, der Punkt ist halt auch jetzt, also ja, auch offensivlastiges Star-Duo, aber sie haben halt keinen Patrick Williams. Ist halt auch einfach, ne? Sie hätten ihn haben können, wollten ihn aber nicht. Naja.
Stimmt.
Der Glue fehlt halt einfach.
Ja.
Die Rockets, das vielleicht noch mal ganz kurz, also ich meine, sie haben ja diese 20 Spiele Niederlagenserie gehabt. Christian Wood siehst du weiterhin als doch sehr positive Überraschung der Saison sozusagen und auch als jemanden um den herum, beziehungsweise ich weiß nicht, ob er jetzt der neue Superstar ist für dieses Team, aber zumindest als richtig guten Building-Block für die Zukunft?
Als Building-Block ja. Ich sehe ihn jetzt nicht zwingend als Abo-All-Star oder so. Und letztendlich auf, wenn du, ich glaube, wenn du in der heutigen Zeit um einen Big Man wirklich dein Team bauen willst, dann sollte der schon entweder Abo-All-Star sein oder jemand, der deine Defense richtig gut verankert. Und
zumindest das ist ein zweifacher All-Star, ne?
Zum Beispiel. Guter Punkt, sorry, ja. Wir werden immer wieder drauf kommen. Nee, aber ich bin da noch nicht vollends von überzeugt, halte ihn aber für ein sehr gutes Offensivtalent. Und das ist schon auf jeden Fall wertvoll. Es wird halt spannend, inwieweit sie das um ihn herum aufgebaut bekommen und ob sie überhaupt in der Lage sein werden, ein wirklich konkurrenzfähiges Team zu bauen in der Zeit, wo er da ist. Also das ist ja im Moment überhaupt noch nicht gesagt. Jetzt gerade läuft da ja wirklich sehr viel schief. Und von den Spielern, die man da hat, man ist ja bei sehr wenigen sicher, wie lange die jetzt da bleiben werden. Ich glaube, das Team wird sich halt über die nächsten Jahre komplett neu aufstellen. Und man kann nur für sie hoffen, dass sie dabei dann ein bisschen glücklicher verfahren als jetzt mit dieser Harden-Situation. Weil das einfach, wenn man sich anschaut, wie viel sie da jetzt im Endeffekt zurückbekommen haben und dass da eigentlich kein Spieler dabei ist, wo man sagen könnte, das ist wenigstens ein Hoffnungsträger für die Zukunft. Ja. Das ist schon echt bitter. Also das muss jetzt halt fast alles über einen Draft passieren. Und das kann natürlich klappen. Aber es wird ein langer, steiniger Weg, glaube ich. Und bis dahin wird es auf jeden Fall auch interessant bleiben. Also beispielsweise, sie hatten ja die beiden Teams, also Minnesota und Houston, haben ja gerade erst zweimal nacheinander gegeneinander gespielt. Und diese eine Situation, wo die Rockets, ich habe vergessen, mit wie vielen Punkten sie vorne waren, aber dass sie am Ende einen 22-0-Lauf noch kassiert haben und verloren haben. Das sind also Sachen, das kann einfach nicht passieren. Ich meine, es ist trotzdem relativ krass, dass Minnesota von der Bilanz her immer noch unter ihnen steht und immer noch das schlechtere Team auch wirklich von beiden ist. Aber da begegnen sich schon zwei auf sehr hohem Niveau, muss man sagen.
Absolut. War der Stoff aus dem Klassiker geschrieben werden, die beiden Spiele. Aber ja, die Rockets, es ist, glaube ich, alles schiefgelaufen dieses Jahr, was so schieflaufen konnte. Also auch so, ich glaube, also die ganze Situation, das wirkt sich auch nach, also kann ich mir schon gut vorstellen, dass sich das nachhaltig auf ein Team und auf die Dynamiken innerhalb des Teams auswirkt. Einfach so eine verzwickte Situation. Du hattest ja nicht nur James Harden, du hattest ja auch PJ Tucker und es war einfach irgendwo, es konnte sich nie so richtig finden. Dann die Verletzung von Wood und John Wall, der irgendwie zurückkommt, Boogie, der zurückkommt und es war irgendwie, also es war so ein bisschen so ein Recipe for Disaster irgendwo. Also weil einfach so viele Dinge zusammengekommen sind, weil die für sich alleine ja schon schwer zu managen sind für ein Team. Und dann war's, ja, und jetzt dann eben noch, das halt dieser Harden-Trade, also dass du halt einen, vielleicht, wie du ja immer so schön sagst, den momentan besten Spieler der Liga tradest und am Ende halt ohne Spieler dastehst, bei dem du sagst, um den herum können wir ansatzweise was aufbauen für die Zukunft, ist halt schon extrem bitter irgendwie. Und dann eben dann jetzt noch die Gefahr, dass sie jetzt ihren Pick verlieren im kommenden Draft.
Das wär halt schon saubitter. Ich meine, bei wen ich da noch so persönlich sonst ganz interessant finde, abgesehen von Eric Gordon, der vielleicht auch noch irgendwann erlöst wird per Trade. Mal gucken, wie lange das dauert. Aber John Wall, wir haben ja am Anfang der Saison auch ein, zweimal über ihn geredet, wie er sich so macht. Mittlerweile muss man halt sagen, ich finde, die Explosivität ist teilweise schon immer noch da. Das ist positiv und er hat auch relativ viele so Assist-Möglichkeiten, sage ich mal. Also wo er halt, ich meine, das war in Washington schon immer eine seiner größten Stärken, dass er halt sehr, sehr viele Eckendreier vor allem vorbereitet hat und so diese Fähigkeit und die Übersicht und so, das ist schon auch immer noch da. Aber keiner bei den Rockets kann halt einen Dreier treffen. Also, das heißt, du hast relativ wenig davon, diese Möglichkeiten zu kreieren, wenn deine Leute die Würfe nicht treffen. Aber ich glaube, das ist trotzdem schon mal relativ, es macht einem so ein bisschen Hoffnung, wenn man sich so anschaut, was Wall so in den nächsten Jahren vielleicht noch geben kann. Ja. Was sein Scoring angeht, ist halt richtig finster. Also, da gibt's halt mittlerweile echt kaum einen Bereich, wo er irgendwie hochprozentig abschließt. Also in dieser Saison eigentlich fast nirgendwo. Außer so Floater-Range ist ganz okay, aber sonst ist eigentlich aus fast jedem Bereich echt unterdurchschnittlich. Auch so die Wurfquote ist irgendwie, die Effective Field Goal Percentage ist irgendwie bei 45%, was schon ein sehr niedriger Wert ist, also auch für einen Point Guard. Das, ich bin mal gespannt, inwieweit sich das über die nächsten Jahre so ein bisschen fangen kann. Er war jetzt nie der allereffizienteste Scorer oder so, aber das wäre schon wichtig, dass da irgendwie noch ein bisschen mehr geht. Und wie es für ihn grundsätzlich weitergeht, finde ich halt eh spannend, weil er passt ja nicht zu den Planungen der Rockets. Ich weiß aber auch nicht, wo er mit seinem Vertrag und dem und dem ganzen Ballast halt reinpasst.
Ja. Ja, haben wir letzte Woche schon gesagt, die Meldung, dass über ein Buyout für ihn gesprochen wurde, war dann doch eher zum Schmunzeln, weil halt dann doch sehr, sehr viel Geld auf den Tisch gelegt werden musste und Kollege Fertitta das ja nicht sehr gern macht. Ich frage
mich halt mit Horford in OKC, ne? Ja. Also, ja, klar, hätten wir auch ein Buyout mal machen können. So, sind irgendwie noch 70 Millionen drauf oder so, aber kein Problem.
Ja, genau, wäre okay gewesen. Aber nein, ich frage mich schon so ein bisschen, inwieweit halt die Effizienz dann, du hast ja auch schon gesagt, wieder zurückkommt. Ich meine, er war halt echt 2 Jahre lang raus. Also also da würde ich jetzt die Hoffnung nicht ganz aufgeben, weil natürlich ist es jetzt dann aber auch nicht unbedingt das, was die Rockets dann am Ende wollen. Also, weil sie ja irgendwo jetzt, Siege sind jetzt nicht das Entscheidende momentan.
Ja, er ist im Moment ganz okay als Tank-Commander sozusagen.
Ja, genau. Aber ja, lass uns mal weiterziehen. Ich meine, wir waren jetzt im Keller. Ich würde sagen, wir hangeln uns jetzt aber.
Du darfst das nächste entscheiden. Wir können diesmal von mir aus einfach nach oben durchgehen. Wir können aber auch hin und her hoppeln.
Nee, lass uns mal jetzt zu. Ich hab's die nächste Kategorie oder das nächste Tier habe ich genannt: Play-in-Bunch with a View. Mhm. Weil, also da sind insgesamt, wer drin ist, ganz kurz. Und dann, also bei mir sind die Spurs drin, die Grizzlies, die Warriors, die Pelicans und unsere Kangs.
Ja, das Tier sieht bei mir ganz genauso aus.
Und ja, es sind halt alle. Ich finde, es sind halt Teams, die quasi, die sind nicht richtig gut aus unterschiedlichen Gründen, aber es ist halt, man sieht teilweise Potenzial bei ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Also es sind irgendwie alles relativ spannende Stories für sich irgendwie. Ja. Und vielleicht, keine Ahnung, lass mal mit den Kings anfangen, weil wir hatten sie ja im Bandwagon und da haben wir ja eigentlich spekuliert, dass es hier eigentlich aus unserer Sicht Stand damals irgendwie schon Sinn ergeben würde, zu sagen, okay, lass mal gucken, was wir jetzt noch so, also dieses Jahr geht es nirgendwo hin, wahrscheinlich. Also, der Zug war noch nicht ganz abgefahren, aber vielleicht können wir irgendwas probieren. Und sie haben sich, anscheinend haben sie jetzt für sich entschieden gehabt, nein, wir sind kein Seller an der Trade Deadline. Harrison Barnes ist geblieben. Sie haben noch ein paar geholt. Terrence Davis aus Toronto, Delon Wright aus Detroit, Mo Harkless haben sie geholt.
Genau, Bielitzer haben Corey Joseph und Bielitzer abgegeben.
Genau, genau.
Ansonsten. Genau. Haben sie das Team kurzfristig ja eher versucht zu verstärken, ne?
Genau, eben, genau. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Und irgendwo, also sie haben jetzt halt ihren Kern gerade so jetzt, also Bagley ist ja gerade mal wieder verletzt, aber mit Holmes und Barnes, Hield, Halliburton, Fox scheinen sie ja ganz zufrieden zu sein. Und es funktioniert irgendwie auch, weil sie sind 7-3 in den letzten 10 Spielen. Also.
Ja, und also sie sind, glaube ich, sogar 7-8 aus den letzten 8, ne? Also jetzt gerade haben sie 5 in Folge gewonnen und sind gerade mal wieder on fire, was auch nur wieder meine Theorie bestätigt, dass man bei den Kings echt, dass das sowas von der Woche abhängig ist, wann man sie erwischt. Und deswegen, also ich traue dem Braten auch nicht, muss ich dazu sagen, weil es halt einfach die Kings sind, ne? Ja. Also es gibt seit Jahren diese Aufs und es wird wahrscheinlich vielleicht auch wieder ein Abgeben. Ich bin mir nicht sicher. Was in letzter Zeit halt brutal gut funktioniert, ist die Offense. Also über die letzten 2 Wochen haben sie einfach die 5 beste Offense der Liga. Die Defense ist gerade, sie ist nicht toll, aber sie ist adäquat, sage ich mal. Sie ist halt irgendwie mittelmäßig. Man könnte auch spekulieren, ob das vielleicht ein bisschen damit zu tun hat, dass Bagley momentan nicht dabei ist, der halt, was das angeht, nicht unbedingt hilft. Aber jetzt gerade haben sie einfach mal wieder so einen positiven Lauf, wo dann halt auch mal was relativ Verrücktes klappt, wie dieser Game-Winner jetzt von Harrison Barnes, wo er halt den Pass über das ganze Feld abfängt und dann aus der Drehung das Ding relativ locker versenkt. Das ist natürlich ziemlich nice. Das passiert dann auch, wenn du einen positiven Lauf hast. Und ich bin da auch jetzt sehr gespannt, ob sie das beibehalten können. Das ist, also bei den Kings ist halt so eine klassische Situation, wo man wahrscheinlich in einer normalen Saison mit 8 Playoff-Teams hätten sie vielleicht eher gesagt, das wird vielleicht nichts mehr. Ja. Vielleicht wäre da die Bereitschaft ein bisschen größer gewesen, dass man halt sagt, okay, schenken wir ab, geben Barnes ab und so. Aber in dieser Saison, es gibt halt eine Chance. Es gibt eine ziemlich klare Top 7 im Westen, aber danach ist halt noch offen. Und da sehen sie vielleicht die Chance. Und ich meine, in der Form, in der sie jetzt gerade sind, so wie halt auch die Aaron Fox gerade spielt, der absurd gut drauf ist in letzter Zeit, sind sie da auf jeden Fall auch nicht chancenlos, würde ich sagen. Also momentan von diesem Tier, das du gerade genannt hast, sind sie ja das Team, was ganz klar im Aufstieg begriffen ist. Ja. Und was auch vielleicht, also Muss man dann immer sehen, in welcher Form sie dann sind, wenn es darum geht, in anderthalb Monaten. Aber sie sind ja jederzeit auch in der Lage, da dann halt die anderen Teams zu schlagen. Also keins von denen ist für sie unschlagbar. Gleichzeitig können sie auch gegen jedes von ihnen verlieren, weil sie die Kings sind. Aber das liegt dann so ein bisschen in ihrer Natur. Aber bei ihnen hat also die was meine Frage noch wäre, aus diesem Tier, wer ist da für dich das schlechteste Team? Oder das, wo es momentan am ehesten bergab geht?
Ich bin manchmal so ein bisschen, also es ist jetzt aber auch, also für mich das komischste Team sind die Warriors.
Mhm.
Weil ich sie irgendwie, ich finde, ich kann sie so schwer packen. Also mit Curry haben sie weiterhin einen der besten Spieler der Liga, mit Draymond haben sie den besten Verteidiger aller Zeiten. Und nein, aber ich war übrigens überragend, wie weil irgendwie erste Possession im Spiel gegen die Bulls, also erste defensive Possession von Draymond und Stacey King gleich, oh, best Defender ever, und lacht sich halt mega einen ab. Also war irgendwie ganz geil. Also natürlich muss er ja machen, aber war ganz witzig. Weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ich finde die Warriors so, ist für mich so ein, ich würde sie nicht als schlechtestes Team irgendwie betiteln, aber ich kann ihn nicht so 100% irgendwie vertrauen, wobei ich dann am Ende dann doch mir denke, dass das mit Curry und auch Draymond eigentlich dann genug da sein sollte, dass sie dann zumindest mal mit, also allermindestens mit Platz 10 rausgehen. Ich weiß nicht, aber sie sind irgendwie so ein, wenn ich sie spielen sehe, sind sie irgendwie ein komisches Team. Ich weiß, kannst du irgendwie nachvollziehen, was ich meine? Also es ist so.
Ja, vollkommen.
Also es ist so fluky irgendwie.
Ja, beziehungsweise man sieht halt einerseits, okay, die sind jetzt mehr defensiv orientiert, die haben aber auch einen der besten Offensivspieler der Liga und sie haben aber, wenn der sitzt, eigentlich gar keine Offense, sie haben auch keinen Plan, was sie machen wollen, finde ich. Das finde ich teilweise sehr eklatant. Also man muss ja sagen, dass bei allem, was Steve Kerr da bewegt hat, seitdem er da ist, und wie gut das auch funktioniert, solange Steph drauf ist, seit vielen Jahren, umso mehr suchst du halt teilweise so ein bisschen den klaren Plan, wenn Steph sitzt, und das war ja sogar in den Durant-Jahren teilweise so, dass man da das Gefühl hatte, okay, sie haben jetzt so ein bisschen vergessen, was eigentlich so ihr klassisches Spiel ist. Sie machen jetzt dann halt ein bisschen KD-Ball, aber ist das eigentlich noch Warriors-Ball? Und das ändert sich so. Und jetzt haben sie haben momentan einfach keine guten Leute letztendlich, die das schmeißen oder am Laufen halten können, wenn er nicht drauf ist. Also du hast dann mal Scoring-Explosionen von Jordan Poole, von Kelly Oubre. Natürlich kann auch Andrew Wiggins das immer mal machen. Und Wiggins spielt ja insgesamt, also für seine Verhältnisse auch eine gute Saison, das muss man schon sagen. Aber es ist einfach insgesamt kein gutes Team, muss man sagen. Und auch ein Wiseman, der ja bisher in erster Linie ein Offensivspieler ist, ist einfach noch kein effizienter Offensivspieler, den du da jetzt reinwerfen kannst und der dir dann wirklich viel rausrettet und so. Und ich habe immer das Gefühl, dadurch, dass sie Curry haben, haben sie eigentlich ein relativ hohes Single-Game-Ceiling, weil er halt 50 Punkte machen kann und dann kannst du im Zweifel auch gegen ein richtiges Top-Team mal gewinnen. Also gelegentlich kriegen sie das ja auch hin. Aber sie haben auch einen sehr niedrigen Floor, weil, also wenn Curry nicht dabei ist, sind sie sowieso absolut grauenhaft. Und wenn er dabei ist und aber halt nur ein normales Spiel macht und nicht auf einem MVP-Level mal drauf ist, dann haben sie meistens halt wenig Chancen, auch gegen Teams, die jetzt nicht wahnsinnig toll sind. Und das ist halt, das spricht schon eher dafür, dass sie da eher ein bisschen tiefer anzusiedeln sind. Aber gleichzeitig, wenn sie in ein Play-in-Szenario kommen, dann kann man sich natürlich schon vorstellen, dass sie jedes Team da auch schlagen können.
Ja, es ist so, ich finde sie wahnsinnig schwer zu packen. Also auch, weil, wie du sagst, sie bekommen halt auch regelmäßig einfach deutlich eine mit, also in so Spielen, auch wenn Curry dabei ist. Also, und das finde ich jetzt, die Ausreißer sehe ich jetzt bei den anderen seltener, sagen wir es zumindest mal so. Also wenn du hast.
Aber wir müssen noch über die Pelicans reden. Die sind
gehören
in diese Kategorie, finde ich, auch mit rein. Ja. Die sind so ein bisschen seelenverwandt.
Ja,
auf eine andere Art und Weise.
Ja, ich meine, für die Celtics reicht's, aber
ja, klar.
Ist, ne? Vielleicht werde ich mit Bier auch ein bisschen gemeiner. Aber egal. Trotzdem, ich weiß nicht. Ich war schon ein bisschen enttäuscht, dass sie. Und das sagt schon einiges, dass die Bulls jetzt ausgerechnet die Warriors verloren haben letzte Nacht. Also war da schon so ein bisschen so, es gibt noch eine Auszeit später übrigens, ich mache mir jetzt noch keine Sorgen, aber das war trotzdem, also und das zeigt mir schon auch so ein bisschen, okay, also nur aus meiner, ist natürlich nur meine Perspektive, aber zeigt mir auch so ein bisschen irgendwo, ich vertraue ihnen nicht so ganz. Ich weiß einfach, also aus den Gründen, die du auch genannt hast. Also es ist einfach, es fehlt halt so diese Offensive, ohne Curry fehlt der offensive Motor, wobei das halt vielleicht auch einfach Allgemeinheit ist, dass Curry. Also A natürlich einfach, glaube ich, ich meine, über diese Gravitation haben wir schon oft gesprochen, aber glaube ich auch einfach so speziell ist durch seine Art, sich zu bewegen und sich auch permanent zu bewegen, dass es so viel Fokus fordert, könnte ich mir vorstellen, dass und auch Fokus fordert, dann das als Mitspieler da in diesem Kontext zu funktionieren, dass dann vielleicht wirklich so ist, okay, ich habe jetzt quasi meine Kapazitäten aufgebraucht, wenn er nicht mehr da ist, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Ich glaube, also es ist schon irgendwie so, auch als Coach, also ich meine, das ist halt, glaube ich, weil es halt so, und im Normalfall hast du ihn ja 38 Minuten auf dem Feld oder so, wenn es dann wirklich drauf ankommt oder noch mehr, dann ist es ja auch irgendwie okay, dann musst du ja nur die Zeit ohne ihn so ein bisschen stützen oder halt irgendwie rumbringen, aber ja.
Ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen eine Personalfrage dann, also jetzt was Backup-Playmaker angeht, also wenn ja. Du beispielsweise, ich fände es interessant zu sehen, wie das bei den Warriors aussieht, wenn statt Brad Wanamaker, der jetzt kein Floor-General in der Hinsicht ist, wenn sie da beispielsweise so ein Typ Tyus Jones oder Monty Morris drin hätte, die halt ja. Einfach sehr gut da drin sind, auf ihre Art und Weise eine Offense dann am Laufen ja. zu halten oder ja. Jalen Brunson von mir aus, inwieweit das dann funktionieren würde. Aber jetzt ist es halt einfach krass. Also Curry hat auch von allen Stars in der Liga immer noch das höchste Point Differential, weil halt in den Minuten mit ihm ist es alles okay. In den Minuten ohne ihn kann es halt ganz schnell ganz fürchterlich werden.
Ja, also und irgendwo ist es halt auch noch eine Übergangssaison, so ein bisschen durch die Verletzung von Clay. Also es ist halt so, sie sind auch so ein bisschen, also klar, es ist jetzt nicht wie letztes Jahr, aber es wurde halt quasi, die Planungen wurden halt durch den Achillessehnenriss komplett über den Haufen geworfen. Und dadurch ist es halt, ja, sie waren dann halt irgendwie gezwungen, so jetzt in die Saison zu gehen und dann fehlt halt natürlich auch ein entscheidender Teil. Aber ich meine, die Playmaking-Sache hätte Clay jetzt nicht zwingend gelöst. Also das ist sicherlich auch was, je nachdem wie auch, ob sie jetzt diesen Wolves-Pick bekommen oder nicht, gehen sie es vielleicht ja dann auch an. Also vielleicht via Trade oder wie auch immer dann. Und bei Wiseman, ich fand, also die Aussage von Curry gehört, dass er mit 19 auf der Suche nach irgendwelchen Frat-Partys in Davidson war.
Ne.
Ja, also so der hat quasi mal so einen Kontext gesetzt. Also halt haben, ich weiß gar nicht genau, was die Frage war. Aber es fand ich irgendwie mal ganz cool, so zu sagen, okay, es ist halt gerade für einen Big ist es halt einfach wahnsinnig schwer. Und
Wiseman. Auf jeden Fall. Vor allem für einen, der keine Spielpraxis in den letzten 8 Jahren hatte.
Genau, ja, genau. Und ich finde, es blitzt trotzdem immer wieder auf. Also was halt möglich ist. Und das ist halt, glaube ich, es ist in meinen Augen oder für mich persönlich entscheidender gerade irgendwie. Also es ist natürlich blöd, dass du halt jemanden hast mit Anfang 30, der halt zu den besten Spielern der Liga gehört, dessen Zeit du natürlich bestmöglich nutzen möchtest. Aber vielleicht überlappt es ja irgendwann noch innerhalb.
Ja, ich meine, es hatte ja Gründe, dass sie auch, also das sehr lange spekuliert wurde und sie das wohl auch versucht haben, diesen Pick halt zu traden, einfach aufgrund der Altersdynamik.
Ja.
Ne? Also das wäre ja auch in der Hinsicht sinnvoll gewesen. Das ist halt eine unterschiedliche Timeline. Es ist einerseits nicht gesagt, dass Wiseman diesen Vertrag auch beendet bei den Warriors. Und gleichzeitig kann es aber auch sein, dass es sich halt, wenn die sich mehr aneinander gewöhnt haben und dann halt auch noch jemand wie Clay nächste Saison wieder da ist, der halt diese extra Dimension Spacing reinbringt, ob das dann vielleicht halt auch einfach funktioniert. Also ich finde auch bei Wiseman, ich sehe immer sehr viel Negativität, wenn über ihn geredet und über ihn geschrieben wird und so. Und also Stand jetzt ist das auch natürlich nicht auf dem Niveau, was man haben will und was die Warriors brauchen. Aber ich bin da auch
wie
vorsichtig, da irgendwie zu sagen, das wird nichts mit dem oder der hat schlechte Hände, da wird nichts raus. Er hat, also bisher wirkt es so, als hätte er nicht den größten Touch, aber vielleicht wird es so besser. Und die physische Komponente ist da und wer weiß.
Ja, sehe ich ähnlich. Apropos Physis, dann, wir haben es ja schon angesprochen, dass wir zum Pelicans gehen, oder?
Ja, Mr. Physis. Der Kraftwürfel, weißt? Also letztendlich ist bei den Pelicans ja alles egal, außer Zion, finde ich.
Irgendwie schon,
ja. Mir ist jedenfalls alles egal.
Und Josh Hart.
Außer Zion.
Josh Hart auch nicht.
Josh Hart mag ich. Nein, ich mag auch andere Spieler, die sie haben. Nur, also jedes Mal, wenn ich die Pelicans sehe, und das tue ich relativ oft, weil ich Zion durchaus super finde, ist es halt einfach das, was einen die ganze Zeit anspringt, beziehungsweise was durch die Zone springt und was einfach nicht zu verteidigen ist. Also ich finde es so faszinierend, weil Zion geht eigentlich immer auf seine linke Hand. Er kann mittlerweile so ein bisschen mehr mit der rechten anfangen, aber eigentlich ist fast jeder Move, es dient immer, dass er irgendwie mit der linken Hand abschließen kann. So dieser Spin-Move, den er hat, wo er halt so von rechts sich dann so rüberdreht und dann mit der linken und dann springt er ganz schnell zum Korb oder wechselt halt nochmal die Richtung. Also er ist dabei ja, das sind ja nicht diese Riesenbewegungen teilweise, wie zum Beispiel Giannis sie hat oder auch wie sie Siakam teilweise hat bei dem Spin-Move, sondern das wirkt immer so, also gar nicht so choreografiert, sondern mehr improvisiert und dadurch irgendwie komplett unstoppable. Also wenn man sieht, dass er ja wirklich bisher gar keinen wirklich respektablen Wurf von draußen hat und so. Und es ist trotzdem unmöglich, ihn davon abzuhalten, dass er in Korbnähe irgendwie zu Punkten kommt. Das finde ich schon richtig krass. Also kann man sich auch echt, man gerät, finde ich, jedes Mal ins Staunen, wenn man die Pelicans sieht, weil das einfach physisch irgendwie gar keinen Sinn macht, was er da tut.
Ja, ich habe mir auch tatsächlich notiert, ich verstehe Zion nicht. Also, wenn ich ihn so spielen sehe, ich weiß nicht, wie das funktioniert und wie das so, wie du sagst, unstoppable sein kann. Also, weil es einfach, also es ist halt, vielleicht ist auch einfach so der Faktor, dass er einfach, also Kontakt scheint ihm halt echt gar nichts auszumachen. Also, beziehungsweise es ist halt einfach, es scheint irgendwie an ihm abzuprallen und ja. Es
und sind Leute
halt
so, prallen von ihm ab.
Ja,
genau. Das finde ich halt auch geil, weil das gestandene Leute sind, die einfach von ihm abprallen.
Ja, also das ist halt irgendwie das, ich weiß gar nicht, irgendwer hat, ich muss mir das mal notieren, weil ich möchte ja nicht jemandem sein Licht stehlen, aber irgendjemand hat bei Twitter gesagt, die perfekte Mischung aus dem jungen Charles Barkley und Shaq, so ungefähr. Also diese Mobilität und Dynamik plus halt dann diese Physis, diese Extreme. Und ja, also Zion finde ich total abgefahren. Also es ist einfach nicht zu verteidigen. Ah, jetzt einen habe ich mir sogar notiert, hier Jonathan Weicker von Jeden Tag NBA, nämlich auch so eine Statistik irgendwie, dass er heute getwittert, dass er mehr Layups getroffen hat als der zweite der Liga oder fast, ich glaube 5 weniger sind es, dass er getroffen hat, als der zweite Giannis überhaupt genommen hat.
Ja.
Aber das ist halt, das ist irgendwie eine abartige Statistik. Also einfach, weil er halt, wie du sagst, ich meine, er hat jetzt keinen respektablen Wurf und er ist aber trotzdem, dadurch, dass sie, also seitdem sie ihm den Ball mehr geben, seitdem er mehr halt so auch so ein bisschen aus, so von der Dreierlinie kommen kann, ist er einfach nochmal gefährlicher geworden. Was ich auch ganz interessant fand, ist, dass er seine Freiwurfquote permanent gesteigert hat, so im Laufe der Saison. Also im Dezember mit 55% gestartet, dann im Januar 60% und mittlerweile, also Februar, März, hat sich so bei 65% eingependelt. Ist natürlich immer noch ausbaufähig, aber zumindest ist halt so diese Steigerung da. Und von daher, ja, also
es ist ein gutes Zeichen auf jeden Fall.
Ich denke auch.
Und man merkt, finde ich, auch so ein bisschen, dass er selbstbewusster wird, finde ich. Also in dem, was er tut und wie viel Offense er sich auch nimmt, sozusagen. Und gleichzeitig auch die Pelicans, wie viel sie ihn das Ganze initiieren lassen. Also auch mittlerweile am Ende von Spielen. Wir hatten ja zwischenzeitlich auch öfter mal darüber geredet, dass sie so die Tendenz dazu hatten, am Ende einfach nur Ingram-Ball zu spielen. Mhm. Also wo dann Brandon Ingram versucht hat, alles im Alleingang zu kreieren, wo er, also der natürlich auch jemand ist, der absurd schwere Würfe treffen kann und das auch teilweise auf einem hohen Niveau. Also jetzt beispielsweise gegen Boston hat er ja den entscheidenden Stepback dann gegen Tatum rausgehauen hat, oft mit einem Crossover, das jetzt nicht jeder hinbekommt. Also es war schon auch sehr, 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 sehr stark und er ist auch nach wie vor ein sehr großes Talent, aber die Kontrolle über die Offense hat sich einfach mittlerweile auch in der Crunch-Time dann mehr Richtung Zion verschoben und ich glaube, das hilft ihnen. Und jetzt, also meine Frage ist, was die Pelicans angeht, so ein bisschen, ob sie die momentan positive Form, also sie haben jetzt auch von den letzten 7 Spielen haben sie immerhin 4 gewonnen, aber auch das 7. Point Differential in der Zeit, also es wäre auch noch mehr möglich gewesen, sagen wir mal so, ob sie sich das jetzt so ein bisschen also konservieren können, weil sie stehen immer noch nur bei 21-25, aber sie sind für mich potenziell so das interessanteste Play-In-Team. Also sie und die Warriors eigentlich, weil die Warriors auch ein hohes Single-Game-Ceiling haben, aber ich will eigentlich Zion in den Playoffs sehen, weil ich sehen will, wie eine vernünftig ausgerichtete und planende Defense mit ihm umgeht. Weil momentan ist es halt einfach, es wirken alle so ein bisschen fast überfordert, wenn sie gegen Zion spielen. Also er hat jetzt nacheinander gegen Denver hat er 39 gemacht, Career High. Und dann in Back-to-Back im nächsten Spiel gegen Dallas 38. Ja. Meinte Carlisle dann über ihn auch Shaq, aber halt mit Point-Guard-Skills. Also es ist halt, momentan hat noch keiner so den richtigen Plan dafür entwickelt. Und ich würde es halt sehr gerne sehen, dieses Jahr in den Playoffs, wie ein Team mit ein bisschen mehr Zeit sich dann halt überlegt, was man gegen Zion tun kann. Also ich fände es momentan am spannendsten, wenn die Pelicans das 8. Playoff-Team werden.
Ja, also aus der Gruppe finde ich es tatsächlich auch. Also es ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, wenn du auf einmal so einen Bully auf dem Freiplatz hast. Weißt du, wenn auf einmal einer reinkommt, der so richtig Physis reinbringt und halt auch noch was damit anfangen kann. Weil es einfach, weil keiner stellt sich drauf ein und jeder ist so ein bisschen überfordert damit, weil es halt.
Und der dabei irgendwie sympathisch.
Genau.
Weil das sind sie nicht immer.
Ja. Nee, aber ich bin so, ich finde sie auch spannend. Ich muss jetzt aber auch sagen, ich fand jetzt zum Beispiel dieses Boston-Spiel, da war es für mich auch überraschend viel wieder über Ingram gelaufen. Also so während des Spiels.
Ja.
Und Ja, ich finde es dann manchmal schon ein bisschen schwer anzuschauen, weil es also schon sehr, sehr statisch ist, das Ganze. Also einfach, ja, Ingram macht sein Ding und also Ingram ist, wie du sagst, also kann sehr, sehr viel und macht ihm auch theoretisch halt Spaß, individuell zuzuschauen. Aber halt so, wenn du das über so ein komplettes Spiel irgendwie siehst, und dann ist es halt schwierig. Da ist mir übrigens, ich habe es im All-Possessions-Recap angeschaut, ist mir auch übrigens aufgefallen, dass der Celtics-Kommentar sich nicht fürs All-Possessions-Recap eignet.
Das stimmt. Das stimmt. Das ist meistens eher eine relativ free-flowing Conversation.
Ja, ja, und vor allem, ja, und es ist vor allem auch so, wenn es nicht so ist, dann ist es nur so, Tatum for three. Und dann ist Zion with a drive. Und dann ist wieder kurz vor,
ja. Also es hat. Takes it, makes it.
Ja, genau.
Das gehört auch immer dazu. Das sagt Mike Gordon ja, sehr gerne.
Genau. Und dann ist wieder kurz Pause, dann wird wieder kurz was geredet und so, ja, genau. Das hat nicht so gut funktioniert, aber. Ja, also das fand ich interessant. Also, dass es immer noch so diese Phasen gibt, in denen Ingram sich sehr viel nimmt oder halt auch sehr, sehr viel bekommt. Das kann ja auch angeleitet sein. Aber ja.
Es ist noch kein rundes Team.
Aber es ist auch, glaube ich, nicht der Plan, oder? Also,
sie denken also es auch Plan, nicht. Ich glaube, sie wären es schon ganz gerne.
Natürlich gerne, klar.
aber nee, also es war, glaube ich, nicht zu erwarten, dass sie jetzt zu dem Zeitpunkt schon so weit wären, ja. Weil alles, was sie jetzt machen, wird sich in näherer Zukunft darum drehen, rauszufinden, wer die besten Spieler neben Zion sind, wer am besten zu ihm passt. Und sie haben jetzt einfach schon die siebtbeste Offense der Liga. Das ist schon mal, wenn man bedenkt, dass das noch nicht ideal alles abgestimmt ist und so sie noch nicht ideal alles rausholen und teilweise so ein bisschen auch ein Kompetenzgerangel, glaube ich, noch haben, ist das schon mal ein sehr positives Zeichen. Weil ich glaube, wenn du halt diese Einmann-Abrissbirne da drin hast, dann und das vielleicht noch ein kleines bisschen optimierst, dann können die halt ohne Probleme über die nächsten Jahre regelmäßig eine Top-5-Offense haben. Die Frage ist halt, inwieweit sie sich defensiv auch noch steigern können, weil da war es jetzt zuletzt zumindest ein bisschen besser, aber es ist immer noch nicht gut. Und das muss man auch bei Zion sagen. Aber ja, das auch da ist es, glaube ich, so ein bisschen eine Frage des Personals um ihn herum und auch was seine eigene Entwicklung und Timing und so angeht.
Ja, würde ich zustimmen. Nehme ich mal kurz eine Auszeit an der Stelle jetzt.
Okay, dann kann ich mir nämlich gleich ein Bier holen. Aber sag du erstmal was? 2 Minuten oder wie ist es?
2 Minuten, klar. Es gibt doch sehr Redebedarf, weißt du doch.
Gut, auf geht's, Herr Vucevic.
Ja, erstmal überragend. Ich bin ja im NBA-Store, bin ich ja permanent auf Trikotsuche und jetzt muss ich mich jetzt umorientieren. Das Geile ist, es gibt dieses schwarze Trikot, ne? Pinstripes gibt's von Trae Young. Steht im NBA-Store oder halt auch von Kevin Porter. Finde ich auch sehr gut.
Was?
Ja, wirklich. Steht so da. Trae Young, Kevin Porter. Ja.
Da stehen diese Vornamen
Den
Bulls-Trikots.
Okay. Offiziell NBA-Store. Nein, aber was natürlich viel wichtiger ist, sind die ersten beiden Spiele nach dem Trade. Vucevic, also man hat schon, finde ich, gesehen, dass sie halt gucken, dass sie ihn so gut wie möglich oder so viel wie möglich in Szene setzen. Gleich der erste Wurf in San Antonio gegenüber Vucevic war auch drin. Und ich finde, man hat schon auch gesehen, was er geben kann. Also gerade so auch so ein bisschen, ja, was das Passing angeht, also gegen Golden State gab es irgendwie eine Aktion, wo er irgendwie Cross-Court also aus dem Post raus mit der schwachen Hand in die Ecke spielt auf Theis. Williams cuttet, Theis legt nochmal ab, Williams mit einfachem Dank. Und ich glaube, da ist schon was möglich. Lavine ist halt gerade angeschlagen, das macht es ein bisschen schwieriger. Also sein Knöchel macht ihm echt zu schaffen. Ich glaube, seit dem Cleveland-Spiel, da sagt er auch selber, also er ist einfach nicht richtig da und man merkt es, finde ich, auch so ein bisschen im Spiel. Aber ja, ich würde mich da jetzt noch nicht, also es ist natürlich so ein bisschen holprig noch, aber ich glaube, es ist möglich. Daniel Theis, sehr gutes Debüt, finde ich, gegeben. Also Bulls Twitter ist auch schon madly in love mit Daniel Theis. Also sie sind, jeder liebt ihn, jeder, also auch Stacey King war auch absolut begeistert. Es ist, also ich glaube, alle sehen eine Zukunft für Daniel Theis in Chicago. Es ist, ja, ich bin jetzt mal gespannt. Ich meine, ich merke selber so ein bisschen, wie ich jetzt gucke, so, ah, fuck, man hat ja diesen Pick abgegeben. Und wenn du jetzt verlierst und dann am Ende doch nicht in die Playoffs kommst, könnte es natürlich noch bitter werden. Aber ich würde definitiv nicht in Panik verfallen, weil das Team sich ja so fundamental ändert, dass man gern zumindest sich bis zum Brooklyn-Spiel Zeit nehmen kann, um dann halt den letzten Rutsche zu verpassen.
Absolut.
So stelle ich mir das vor.
Ja, klar.
Nee, aber Vucevic macht auf jeden Fall, also mir macht es schon mal Spaß, obwohl ich ja gar nicht so der Center-Fan oder Big-Man-Fan bin. Ich bin ja eher auf den kleineren Positionen zu Hause.
Ich finde es einfach nur eine Frechheit, dass Theis 22 Minuten gespielt hat und ihm kein einziges Foul abgepfiffen wurde. Das ist ihm in Boston nie passiert.
Ja. Irgendwo habe ich gelesen.
Die Refs brauchen einfach nur einen Moment, um ihn wieder zu erkennen,
ja,
damit der War on Theis weitergehen kann.
Ja, nee, genau. Irgendwo habe ich auch gelesen, die haben ihn nur noch nicht wiedererkannt in den neuen Farben. Deswegen.
Ja, ohne Witz, das kann keine andere Erklärung geben. Niemand hat so eine schlechte Lobby bei den Refs wie Daniel Theis. Und ich habe keine Ahnung, warum. Es ist ja nicht so, dass jetzt der Mensch mit dem größten Profil wäre oder so, nee. Aber irgendwas macht er falsch.
Ja, was er auf jeden Fall sehr richtig gemacht hat, war der Block in Kevon Looney.
Bestimmt.
Du hast ihn nicht gesehen.
Also er hat. Aber ich glaube dir.
Sensationell. Ich freue mich sehr, dass Daniel Theis da ist.
Sehr gut. Ja. Lass uns mit den Grizzlybären weitermachen.
Mit den Grizzlybären.
Was machen wir aus den Grizzlybären, die bei 22-22 stehen, die auch jetzt gerade 5 der letzten 8 immerhin gewonnen haben, die offensiv richtig schlecht sind, aber defensiv ziemlich gut.
Ja. Es ist ein bisschen wie letztes Jahr, oder nicht? Also irgendwo, also so Richtung Bubble dann. Also dass sie, man ist doch ein bisschen überrascht, dass sie stehen, wo sie stehen. Letztes Jahr einfach, weil Morant Rookie und alles noch sehr, sehr jung. Dieses Jahr hat man die Verletzungsproblematik, haben wir schon oft genug angesprochen. Jaren Jackson ist immer noch nicht dabei. Und ja, also gerade du hast es ja auch schon oft gesagt, also dass sie einfach wahnsinnig smart draften und halt Spieler finden, die ihnen einfach sofort weiterhelfen und dann natürlich auch in der Zukunft weiterhelfen. Und ich finde es jetzt ganz interessant, dass sie es halt um die Trade-Deadline eigentlich hingebracht haben, also ja, sich weder jetzt zu sagen, okay, wir versuchen jetzt nochmal All-In zu gehen, um jetzt mit dem jungen Team, um jetzt halt auf jeden Fall in die Playoffs zu kommen, weil wir jetzt gerade die Möglichkeit haben. Und noch aber gesagt haben, okay, wir wollen jetzt gar nicht in die Playoffs, wir gehen jetzt irgendwas schauen, dass wir jetzt irgendwelche Assets oder irgendwelche Picks sammeln. Ich finde es irgendwie ganz interessant, dass sie scheinen halt irgendwie so ihre Idee zu haben und die halt irgendwie relativ stoisch zu verfolgen und das halt so ein bisschen in dem eigenen Kosmos zu machen. Also weißt du, wie ich meine? Also sie haben halt irgendwie, ja, sie suchen sich die Spieler aus, von denen sie ausgehen, dass sie zu ihnen passen und setzen das Team dann irgendwie zusammen, probieren natürlich auch aus, was dann wirklich funktioniert und lassen sich jetzt von Erwartungen von außen oder von Ideen, was jetzt irgendwie klug wäre zu machen, nicht so wirklich beeinflussen und haben da irgendwie so ein bisschen ihren eigenen Weg gefunden, finde ich irgendwo. Und halt gut, mit Morant haben sie natürlich auch einen, der sie dann perspektivisch auch wirklich weiter nach oben führen könnte, oder?
Ja, genau. Sie haben ihn und ja auch Jaren Jackson, ja, der in dieser Saison noch nicht gespielt hat, aber das ist ja eigentlich schon mal wirklich ein sehr, sehr vielversprechender Kern, also vor allem ein Point Guard, ein Big Man, das ist so eine Achse, mit der man ja viel anfangen kann und ich glaube, alles, was sie jetzt ansonsten machen, geht ja darum, dass man halt über die nächsten Jahre findet, welche Spieler perfekt dazu passen. Und deswegen hätte ich jetzt bei ihnen auch nicht erwartet, dass sie ungeduldig werden. Ja. Ich meine, letztes Jahr haben sie sowas zur Trade-Deadline gemacht, als sie Crowder und Iguodala abgegeben haben, weil sie sich Justice Winslow holen wollten, weil sie dachten, das ist vielleicht so jemand. Da muss man jetzt sagen, über die ersten 16 Spiele sah man nicht, dass das so jemand ist. Also du hast halt irgendwie defensiv da schon teilweise ganz gute Eindrücke, aber offensiv ist es halt schon, der sucht halt noch komplett seinen Rhythmus und sein Timing und so. 12% von der Dreierlinie finde ich stark, zumal er auch fast 3 im Schnitt nimmt. Also das ist schon relativ finster. Da bin ich mal gespannt, inwieweit sich das irgendwie verändert. Aber jetzt demnächst soll ja Jackson wahrscheinlich dann auch mal zurückkehren. Trotzdem glaube ich bei den Grizzlies, die sind halt irgendwie, sie sind in so einem Modus, es ist okay, wenn was bei rumkommt, also so im Sinne von Play-in-Turnieren nimmt man gerne mit, aber man ist irgendwie auch nicht drauf angewiesen. Man hat jetzt zwar Gorgui Dieng aus seinem Vertrag rausgekauft, aber das war ja auch nicht zwingend dem geschuldet, dass man sagt, wir tanken jetzt hart. Also nee, der war zwar gut für Memphis, aber es war jetzt auch nicht so wichtig. Und sie haben halt auch auf den großen Positionen haben sie halt schon weitere Leute, die nachkommen. Und letztendlich ist das ein Kader, der voll ist mit jungen Spielern, also vielen, die sie jetzt irgendwie relativ frisch gedraftet haben und auch jemand wie Winslow ist ja nicht alt und auch ein Kyle Anderson ist zum Beispiel erst 27, der da ja auch mit drin ist und Grayson Allen, den sie ist, glaube ich, 25. Es geht jetzt halt alles so ein bisschen darum, rauszufinden, wer halt langfristig so zum Team gehören soll. Und ich glaube, irgendwie, sie kochen so ein bisschen ihr eigenes Süppchen. Das ist also gefühlt ist man in Memphis momentan einfach, glaube ich, relativ zufrieden mit dem, wie es aussieht und schaut mal, wo es einen hinführt, ohne dass man sich jetzt an diesen normalen Dynamiken, die man so rund um die Deadline zum Beispiel hat, wo halt es muss Verkäufer, es muss Käufer geben. Irgendwie hält sich Memphis da einfach so ein bisschen raus gerade.
Ja. Und genau, kauft dann irgendwie Jang dann hinterher aus dem Vertrag raus und aber halt einfach, weil man sich überlegt hat, also weil man gewisse eigene Überlegungen angestellt hat. Und keine Ahnung, bei Winslow denke ich mir, er war noch nie ein guter Schütze. Aber wie oft haben wir jetzt bei einem Spieler schon gesagt, nach einer längeren Pause oder zur Saisonstart, okay, die Quoten sind so mies. Also, keine Ahnung, was heißt wahrscheinlich? Ich bin auch geneigt, da noch zu sagen, paar Monate, vielleicht bis zur nächsten Saison mal gucken und dann irgendwo dann sehen, ob sich das irgendwie einpendelt auf einem Niveau, bei dem du sagst, okay, es ist in Ordnung. Also, wie gesagt, ich gehe jetzt bei ihm nicht davon aus, dass das auf 40% hochgeht, aber zumindest so, dass es halt eben nicht diese, also, ja, 12% ist schon übel.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, läuft sein Vertrag auch aus. Ich bin mir gerade gar nicht
sicher,
aber ich kann mal kurz nachgucken. Aber es war insofern auch für Memphis, als sie ihn geholt haben, ein Move mit relativ wenig Risiko. Ja. Wenn man halt feststellt, es passt dann doch nicht so, ja, kann man sich das überlegen. Also ja, tatsächlich, nächstes Jahr ist noch mit drin.
Okay.
Jahr ist noch, und dann läuft es aus.
Okay, gut. Aber dann kannst du ja trotzdem noch schauen, okay, dann kommt er jetzt von der Verletzung vielleicht zurück, also wenn er fit bleibt natürlich, und Jackson kommt dann wieder zurück und dann mal schauen, wie es dann im Laufe der Saison läuft.
Und jetzt der richtigen Richtigkeit habe, es ist eine Teamoption sogar.
Ach so,
also ja.
Dann?
Memphis hat unfassbar viel Kontrolle.
Absolut, so soll das sein. Aber glaubst du denn, dass sie am Ende eins von den Teams sind, die um die Playoffs spielen? Oder glaubst du, dass sie rausrutschen können?
Ich habe irgendwie immer das Gefühl, irgendwie ist es jetzt dann langsam mal Zeit, dass sie so ein bisschen rausfallen, also dass sie so ein bisschen überholt werden, weil irgendwo fehlt dann halt doch noch einiges, aber ihre Defense ist insgesamt einfach so solide, dass es irgendwie dann doch immer wieder passt. Und also wie gesagt, sie haben jetzt sogar zuletzt weiter eine positive Bilanz gehabt, auch wenn sie irgendwie zwischendurch mal einen kleinen Hänger hatten. Und von daher, ich finde es schwer einzuschätzen, also würde aber eigentlich sagen, eigentlich sind sie so qualitativ aus dieser Gruppe schon ein Team, was da noch eher unten anzusiedeln ist. Und ich würde mal sagen, ich glaube nicht, dass sie den achten Playoff-Platz letztendlich bekommen. Play-in vielleicht, bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht, dass sie in die Playoffs kommen.
Könnte ich mir auch
vorstellen. Weil wir hier auch dann wieder an dem Punkt sind, dass Morant, so sehr ich ihn liebe, man kann gegen Ja Morant im Moment, glaube ich, noch ein bisschen besser planen, weil er einfach leider noch nicht wirklich werfen kann. Und es gibt zwar im Team einige Leute, die das bestrafen können, aber insgesamt einfach noch nicht genug. Also sie haben auch nach wie vor nur die dritthöchste Dreierrate. Sie sind deswegen offensiv immer so ein Team, was sich so ein bisschen was zusammenschustern muss. Wenn jetzt Jackson zurückkommt und auf dem Niveau weiter wirft wie letztes Jahr, dann wird da schon ein bisschen was kompensiert. Aber insgesamt ist es halt immer noch so, du kannst halt, wir haben es ja letztes Jahr im Play-in-Spiel gesehen, dass selbst ein defensiv sehr limitiertes Team wie Portland dann letztendlich den Plan hatte. Und ja. Morant hat dann zwar individuell schon ein bisschen was, also sehr viel reißen können. Er hat ja, ich glaube, 35 Punkte gemacht oder so in dem Spiel, aber die Offense insgesamt war halt einfach nicht gut, weil ihm so ein bisschen die Möglichkeiten abgeschnitten wurden. Ja. Und momentan glaube ich, dass das in einem Spiel, in dem es um richtig viel geht, auch immer noch möglich wäre.
Ja, das könnte sein. Siehst du es bei den Spurs anders? Also, Spurs wird ja auch jährlich spekuliert, dass es jetzt irgendwie doch dahin geht. Und letztes Jahr war es dann fast soweit. Und dann wurden sie ja in der Bubble gezwungen, so ein bisschen umzustellen. Und jetzt Aldridge weg, Jang da. Du hast es ja am Montag als sehr guten Deal bezeichnet, beziehungsweise hat Jang als jemanden bezeichnet, der eigentlich sehr, sehr gut zum Beispiel auch zu Brooklyn gepasst hätte, in deinen Augen besser nach Brooklyn vielleicht gepasst hätte, der auch jetzt sehr, sehr gut nach San Antonio passt. Also San Antonio, ich habe sie nicht oft gesehen, aber ich habe halt so das Gefühl, sie klingen immer so ein bisschen plump, aber sie gehören halt zu den Teams, gegen die man halt wahnsinnig ungern spielt, weil sie einfach irgendwie auf viele Arten, weil sie auf viele Arten irgendwie schwer machen. Oder es ist irgendwie alles so als Gegner, also sie haben irgendwie so eine gewisse Dynamik drin, sie haben so ein paar eklige Verteidiger drin, also es ist nicht einfach am Ring zu punkten. Und dadurch, glaube ich, ist halt jeder Sieg gegen die Spurs oder viel, also die Kings haben es jetzt ganz gut gemacht, aber viele Siege gegen die Spurs sind, glaube ich, schon eher also hart erkämpft, wie es so schön heißt.
Ja, würde ich auch sagen. Also weil es irgendwie traditionell ein Team ist, was relativ wenig Fehler macht. Also sie haben, glaube ich, auch dieses Jahr wieder die zweitniedrigste Turnover-Rate. Sie sind zwar kein gutes Offensivteam, aber sie schaffen es irgendwie doch meistens, vor allem mit ihrer Bank. Übrigens, Rudy Gay hat ein Point Differential von irgendwie plus 17. Ist da einer der besten Spieler der Liga, was das angeht. Und Patty Mills ist kurz dahinter. Also die Bank der Spurs, die ja seit Jahren legendär ist, ist auch in dieser Saison relativ legendär. Sie schaffen das halt irgendwie immer wieder, sich das so ein bisschen eng zu halten häufig. Sie haben mit DeRozan jemanden, der, auch wenn er über die Jahre zu einem Spieler geworden ist, der überwiegend negativ gesehen wird, jemand, der halt weiß, wie man Spiele dann auch zum Ende bringt, also der einfach ein guter Closer ist. Die Defense ist gut. Also sie war zwar in den letzten Wochen jetzt hat ein bisschen gelitten, aber eigentlich, also sie sind auf Platz 10 bei Defensivrating, sind da auf jeden Fall ganz ordentlich. Und es fehlt halt momentan so ein bisschen diese individuelle Upside. Also du hast jetzt nicht wirklich Spieler drin, wo man sagt, der kann dir jeden Abend 35 Punkte geben oder so, oder der hat so die krassen Aussagen, aber sie haben einfach viele gute Spieler und viele, die irgendwie auf einem vor allem soliden Niveau verteidigen. DeJounte Murray hat sich in dieser Saison, finde ich, auch offensiv sehr gut entwickelt und so. Und es passt dann irgendwie immer. Trotzdem ist das so ein Team, wo ich halt sagen würde, wenn sie die Playoffs erreichen, dann fliegen sie auf jeden Fall relativ schnell raus. Und ich glaube, ja, also von den Teams, über die wir jetzt geredet haben, sind mehrere dabei, die ich auch für ein einzelnes Spiel jetzt spannender finde. Mhm. Also wo ich denke, da ist so upside-mäßig mehr möglich. Und gleichzeitig sind die Spurs einfach souverän und gut da drin, ihr Ding irgendwie zu Ende zu bringen. Ich glaube auch, dass es ihnen auf jeden Fall hilft, dass sie jetzt mit Jang einfach einen weiteren echten Big Man haben, der halt so diese Rotation ein bisschen abrundet, weil sie hatten da einfach zuletzt sonst nur noch Drew Eubanks und Rudy Gay, der halt irgendwie mal Center gespielt hat, und Trey Lyles läuft da irgendwie noch rum. Aber das sind jetzt alles nicht die Top-Lösungen hinter Jakob Poeltl. Und ich glaube, Jang kann da schon helfen. Es wird dadurch, glaube ich, kein Top-Team draus. Auch sie haben das Problem, dass sie halt sehr wenig Dreier nehmen, weil ihnen da so ein bisschen die Leute fehlen, die da wirklich konstant gut sind. Aber sie sind, glaube ich, sie sind okay. Und sie werden, also wie du es gesagt hast, sie bleiben unangenehm zu spielen auf jeden Fall.
Ja, und DeJounte Murray hat, glaube ich, gut bei Patrick Williams zugeschaut. Also er hat auch diesen zwei Dribblings nach innen, so von der links, rechts von der Birne, und dann Pull-up, langer Zweier. Das ist, glaube ich, Patrick Williams hat das ja eigentlich, glaube ich, ich weiß nicht, ob er mittlerweile ein Patent drauf hat.
Bestimmt. So, der jüngste Spieler der Liga ist nämlich derjenige, der die meisten Innovationen reinbringt.
Ja, eben, ja klar. Das ist ja das, so die Jugend forscht und so.
Ja? Oh, sorry, der zweitjüngste. Der jüngste ist ja Alexei Pokuševski, a.k.a. Ah, ja. Mein neuer Lieblingsspieler in Wirklichkeit.
Ja, ich sehe ihn ganz selten, aber es ist sehenswert.
Du musst dir einfach mal OKC-Spiele angucken. Das ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam, ihn spielen zu sehen, weil er regelmäßig Moves drauf hat, wo man denkt, sollte jemand bei der Größe eigentlich nicht können. Und dann andererseits so, ja doch, so sieht das aus. Jemand mit der Größe, der versuchen soll, sich schnell zu bewegen und solide zu verteidigen. Und er wiegt irgendwie 40 Kilo gefühlt. Aber es ist einfach spannend. Also es ist ich kann es dir nur empfehlen, da gelegentlich mal reinzuschauen.
Es ist ein bisschen wie wenn Bol Bol einen Stepback-Dreier versucht, oder ist es?
Ein bisschen. Ja, es ist, es sieht aber tatsächlich ein bisschen flüssiger aus.
Okay. Vieles, was er macht. Versucht war falsch, weil der Dreier war drin. Also von daher,
der Dreier war drin.
Wenn er ihn ausführt, meine ich. Aber ja, okay. Ich werde mal reinschauen. Ich weiß nicht, schaut Sam Presti noch Spiele oder überlegt er sich, was er mit seinen Picks macht?
Ich glaube, der schaut noch Spiele, ja.
Gut. Ja, dann lass uns doch mal zum nächsten Tier gehen. Wie viele Teams hast du im nächsten Tier?
Eins. Ja. Also ich habe ja schon gesagt, ich habe 7 Teams, die ich eigentlich safe in den Playoffs sehe. Das hier ist ein Team, was momentan, also was wahrscheinlich nicht auf Platz 7 reingehen wird, sondern wahrscheinlich eher auf Platz 5 oder 6 oder so. Aber ich habe es einfach nur Playoffs genannt, das Tier, weil ich glaube nicht, dass da wahnsinnig viel gehen wird, aber sie kommen halt rein. Das sind für mich die Portland Trail Blazers.
Überrascht mich jetzt nicht nach der Einleitung. Aber warum, ich meine, wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen über den Deal für Norman Powell gesprochen. Warum traust du den Blazers am wenigsten zu von den Teams, die jetzt noch so in der Verlosung sind?
Weil sie nur den Sacramento Kings dafür danken können, dass sie Stand jetzt nicht das schlechteste Defensivteam aller Zeiten sind. Sie sind das zweitschlechteste Defensivteam aller Zeiten. Und die Tendenz ist fallend. Also sie haben über die Saison gesehen ein Defensivrating von 118,4. Über die letzten 2 Wochen stehen sie bei 121,5. Das Geile ist, dass sie in dieser Zeit 6 von 8 Spielen gewonnen haben, weil Damian Lillard in engen Situationen nie daneben wirft. Und er hat wirklich eine True Shooting Percentage in Crunch-Time-Minuten diese Saison von 77,7%.
Das ist krass. Okay.
Er hat alle, ich glaube, 43 Freiwürfe getroffen, kein einziges Mal daneben geworfen. hat irgendwie ein individuelles Net-Rating in der Zeit von plus 33 oder sowas. Okay. Ich habe vorhin mal alle Zahlen rausgesucht und jetzt also versuche sie aus dem Kopf zu zitieren, aber so in etwa sieht's aus. Aber also sie haben über die Saison gesehen ein negatives Point Differential und stehen halt bei 28-18. Es ergibt eigentlich keinen Sinn. Es ist so ein bisschen wie Chewbacca, der auf dem Planeten Endor lebt mit den Ewoks. Es ergibt keinen Sinn. Das ist ein Shoutout an alle South Park-Freunde. Aber ich glaube halt, das ist so ein bisschen das Ding wie letztes Jahr auch, wo man prognostiziert hat, dass die Blazers bis zu den Finals alles durchsweepen, weil niemand sie stoppen kann. Sie sind offensiv richtig gut. Sie haben sich jetzt mit Norman Powell auch noch mal jemanden geholt, der auch gut ist, der meiner Meinung nach nicht ihre großen Problemzonen abdeckt, aber der sicherlich dabei helfen wird, dass sie offensiv vielleicht noch eine Spur schwerer zu verteidigen sind. Und sie sind eh schon sehr schwer zu verteidigen. Also haben auch das fünftbeste Offensivrating der Liga und so. Aber ich glaube halt, ab irgendeinem Punkt musst du auch in der Lage sein, irgendjemanden zu stoppen. Und das können sie halt einfach überhaupt gar nicht. Und sie hatten Ausfälle. Also Nurkic, da ist natürlich die Hoffnung, dass der sich jetzt dann langsam wieder in Form spielt und auch defensiv halt den Impact hat, den er vor zwei Jahren hatte. Ich will das auch nicht ausschließen, aber ich glaube halt nicht, dass er da im Alleingang alles fixen kann. Und dann, man muss ja auch bedenken, dass Portland nicht Heimvorteil haben wird und dann gegen ein Team spielen wird, was ziemlich gut ist. Und also es geht ja nicht darum, dass sie die Playoffs nicht erreichen oder so, aber die Fantasie, dass sie dann eine Serie gewinnen, obwohl habe ich halt dann nicht so wirklich, obwohl es gut sein kann, dass sie den besten Spieler der Serie dann haben. Weil Lillard ist momentan, also gerade in der Form, in der er jetzt ist, auf jeden Fall einer der besten Spieler der Liga. Aber wenn du halt niemanden verteidigen kannst, dann fehlt mir halt irgendwann die Fantasie tatsächlich.
Was wäre denn aber die Konsequenz daraus? Weil ich meine, im Endeffekt kommt mir das so ein bisschen vor wie der alljährliche Playoff-Talk zu den Blazers. So, ja, also offensiv mega gut und defensiv sieht es aber so schlecht aus, dass da im Endeffekt dann irgendwann, also ab einer späteren Runde, spätestens, es einfach schwierig wird. Also was ist die Konsequenz? Also ich meine, ich würde es jetzt vielleicht noch, ich bin mal gespannt, also ich hatte die Zahlen jetzt nicht so vor Augen, wie du sie mir jetzt gerade vor Augen geführt hast, aber ich bin jetzt mal gespannt, was mit Nurkic ist, auch was vielleicht Paul mit Wingspan und vielleicht so ein bisschen, ja, defensiven Druck eventuell. Ich meine, er ist jetzt kein Lockdown-Defender, haben wir ja letzte Woche auch schon gesprochen. Aber
ich bin mir bei ihm auch gar nicht sicher, ob er ein besserer Verteidiger ist als Gary Trent. Ich hätte eher dagegen tendiert. Okay. Also das ist aber vielleicht auch einfach Ansichtssache und ich will mir nicht anmaßen, dass ich das endgültig bewerten kann. Aber mein Eindruck wäre jetzt eher gewesen, dass die beiden sich da jetzt nicht so viel nehmen. Ich aber eher lieber Trent gehabt hätte wahrscheinlich.
Ich habe nur irgendwie gelesen, dass, glaube ich, bei ihm halt, also gerade die Wingspan irgendwie ein Vorteil ist gegenüber Trent. Also das ist natürlich, du musst ihn natürlich auch dann einzusetzen wissen. Aber dass das irgendwie ein Faktor ist, der ihn da so ein bisschen abhebt. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wenn wirklich mal alle da sind, wie sie es dann irgendwo gemischt kriegen auch. Also dann auch mit Jones Jr., der ja tendenziell also verteidigen kann, wo es halt dann offensiv hapert. Also finde ich auch überraschend, dass es dann irgendwie so eine Offense, also ja, ich meine, aber ich meine, irgendwo siehst du denn die Blazers irgendwann mal auf Sicht irgendwie was noch Größeres machen? Oder, also ich meine, das ist natürlich reine Spekulation, aber
also du meinst, du willst, dass die alljährliche CJ McCollum Trade-Spekulation haben?
Ich würde mal überlegen, ob jetzt nicht vielleicht Lauri Markkanen und Kobe White für Damian Lillard irgendwie dann doch irgendwann mal Sinn ergeben.
Ach komm.
Nein, natürlich nicht.
Du bist wieder betrunken.
Nein, noch nicht. Wirklich nicht.
Noch, okay. Ich schwöre, ich kann auch fahren. Nein, ich halte es irgendwo schon für möglich, dass da irgendwann mal was passiert, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, man muss ihn ja zugute halten. Sie haben es ja vor dieser Saison versucht und sie haben ja mit Robert Covington jemanden geholt, von dem wir alle gesagt haben, das ergibt Sinn, dass sie den holen, weil das halt jemand ist, der Schwächen abdeckt, die sie haben. Du machst aber nicht durch eine so eine Transaktion oder von mir aus auch zwei, sie haben ja auch Derrick Jones geholt, fixst du nicht das Problem des gesamten Kaders. Und wenn dann noch dein Center die ganze Zeit ausfällt und andere Leute aus deiner Big-Man-Rotation auch und du dann eigentlich darauf angewiesen bist, für eine ganze Weile Enes Kanter und Carmelo Anthony teilweise spielen zu lassen. Und dann hast du Lillard, der auch nicht verteidigen kann, muss man da ganz zu sagen. Und wir lieben alle Dame, aber er hilft der Defense überhaupt nicht natürlich. Dann hast du halt da relativ schnell eine Problemzone. Und deswegen, es ist dann vielleicht nicht fair zu sagen, sie haben wieder genau das Gleiche gemacht, ne? Weil sie haben es ja schon irgendwie versucht, aber vielleicht haben sie einfach nicht genug gemacht und vielleicht ist es halt einfach eine Situation, wo sie dann irgendwann über eine größere Lösung nachdenken müssen, also über eine größere Veränderung. Aber gleichzeitig, ich finde es ja irgendwie auch cool, dass Lillard und McCollum einfach Best Buddies sind und eine tolle Chemie miteinander haben. Und also irgendwie, ich schaue es mir halt auch gerne an.
So
die Frage, ob sie irgendwann gemeinsam einen Titel holen, ist halt vielleicht eine andere.
Ich muss auch sagen, es war jetzt nicht, die Aussage habe ich jetzt nicht getätigt, weil ich denke, die beiden sollte man jetzt sprengen und es ist jetzt einfach an der Zeit, McCollum zu traden. Also ich finde auch, also ich bin ja sowieso dieses Ding Championship or Bust, finde ich irgendwie sowieso, ist nicht mein Thema irgendwie. Ich finde gerade so ein Team wie die Blazers, das irgendwie Spaß macht, das dir irgendwie auch so ein bisschen Drama irgendwie jedes Jahr wieder bringt, einfach aufgrund auch irgendwo des Setups oder der Art und Weise, wie sie aufgestellt sind, dass sie halt sozusagen, ja, gegen jedes Team oder in jeder Serie irgendwie theoretisch Probleme kriegen können, aber halt auch jedes Spiel dir halt gewinnen können. Und dass du halt mit Lillard jemanden hast, hinten raus, der dir halt, der für die großen Momente irgendwie da ist. Und ich muss sagen, ich habe schon damit gerechnet, dass sich Covington und auch Jones Jr. dann irgendwie halt noch ein bisschen positiver auswirken. Aber wie du sagst, ich meine, Kanter ist dafür bekannt, dass er nicht der beste Verteidiger ist. Du hast Lillard. Nurkic ist halt jetzt natürlich bitter, dass er halt seit 2 Jahren mehr oder weniger rein und raus ist. Also ich glaube, das ist schon sehr, sehr problematisch, was die Defense angeht. Sie haben ja, glaube ich, auch vor der Saison die Defense so ein bisschen umgestellt, wollten da so ein bisschen weg von der Drop-Coverage. Ich weiß gar nicht genau, wie das jetzt, also bin ich jetzt auch nicht der richtige Ansprechpartner, um jetzt Defensive Schemes auseinanderzunehmen. Aber da war ja zumindest auch so ein bisschen so ein Umdenken da, dass sie was verändern wollten. Es ist ja trotzdem jetzt so ein Punkt, okay, von Kanter zu Nurkic Richtung Playoffs, mal schauen, ob sich's irgendwie verbessert. Powell, glaube ich, gibt ihnen schon mehr Offensiv-Punch. Und dann, ich habe zum Beispiel mit den Mavs in einem Tier und sind für mich die besten 6 and 7 Seeds aller Zeiten.
Ja, so. Ich hatte tatsächlich auch überlegt, die Mavs mit ihnen zu gruppieren, wie es dagegen entschieden, aber ich finde es sehr schön formuliert. Ja.
Also, weil sie sind halt, also ich glaube nicht, dass sie jetzt, gut, die Lakers ist jetzt gerade natürlich ein bisschen eine komische Situation durch die Verletzungen, man weiß nicht, wie jetzt die Lakers jetzt, auf welchen Platz die Lakers jetzt reingehen, aber ich glaube, sie würden jetzt gegen die Top-Teams die Serien schon tendenziell eher verlieren, aber es wären halt unangenehme Serien. Auch für die Lakers, auch für die Clippers, die Jazz, wer auch immer da lauert. Und ja, die Mavs, ich meine, ich kann die Mavs immer so schwer packen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also es ist halt so, Doncic spielt mittlerweile eine überragende Saison wieder. Sie hatten sich zwischenzeitlich extrem gefangen. Jetzt zuletzt war es wieder 5-5. Ich bin mal gespannt, wie lange sie so in der Theorie bleiben oder ob sie noch der Theorie irgendwie so entfliehen können und dieses Ding, was man sich so vor der Saison ein bisschen ausgemalt hat nach der Verpflichtung von Richardson, der jetzt vielleicht auch noch nicht so angekommen ist, aber wann sie das so in die Realität übersetzen oder ob sie es übersetzen können und inwieweit dann JJ Redick dann vielleicht da auch noch eine Rolle spielt.
Ja, ich behaupte, die Mavs sind besser als ihre Bilanz. Also du hast über die Saison immer noch eine schlechte Defense, muss man sagen, aber sie ist über die letzten Wochen besser geworden. Also es hat ihnen einfach krass geschadet, wie lange und wie viele Ausfälle sie hatten. Und das ist jetzt nicht die Entschuldigung für alles, aber es war bei ihnen halt einfach so. Und sie sind ja auch nicht das einzige Team, bei dem das so ist. Also die Nuggets beispielsweise sind meiner Meinung nach auch besser als ihre Bilanz. Und die sind mittlerweile schon etwas länger aus dem Gröbsten raus. Aber es ist halt einfach so, dass vor allem durch Covid da einige Teams deutlich mehr Ausfälle zu beklagen hatten als beispielsweise Utah, das fast gar nichts damit zu tun hatte. Und ich glaube, das wirkt sich dann auch so Bilanzen aus. Und wenn man sich jetzt so die letzten 2 Wochen zum Beispiel wieder anschaut, haben die Mavs das drittbeste Point Differential. Sie haben trotzdem nur 4 Siege aus 7 Spielen geholt. Also es ist noch nicht viel, weil halt auch Doncic dann mal gefehlt hat. Ja. Aber ich glaube, in Bestbesetzung ist dieses Team halt gefährlicher als andere und auch runder als beispielsweise die Blazers, weil sie kein tolles Defensivteam sind, aber sie sind dann okay, wenn sie alle beisammen haben und auch wenn Porzingis einigermaßen mobil ist und so. Doncic ist defensiv besser geworden. Sie haben da insgesamt ein etwas stärkeres Potenzial, Personal auch. Und offensiv sind sie halt einfach eine Wucht. Also sie haben jetzt über die letzten 2 Wochen auch wieder ein Offensivrating von 120,9. Alles, was Doncic offensiv macht, ist also seit einigen Wochen wieder ziemlich überragend. Und das Team um ihn herum findet sich halt auch besser. Und sie haben über die Saison so ein bisschen das Problem, dass sie von den vielen Dreiern, die sie rausspielen, dass da nicht unbedingt jeder perfekt dazu in der Lage ist, die Dreier auch zu versenken. Aber ich glaube, da hilft dann jemand wie Redick vielleicht auch. Und ich glaube, sie sind immer noch so ein bisschen ein Team, auf das man sich jetzt nicht zu 100% verlassen kann, aber eins, wo ich jetzt, wenn ich beispielsweise die Clippers wäre, keinen großen Bock hätte, in der ersten Playoff-Runde gegen die spielen zu müssen, weil sie wären dann nicht der Favorit, aber sie hätten auch gleichzeitig nichts zu verlieren. Und ich meine, man ist dann in der Situation wie letztes Jahr und selbst da waren sie ja nicht so weit davon entfernt. Letztendlich hat sich halt Porzingis verletzt und dann wurde es halt ein bisschen kniffliger, ja, natürlich. Und dann haben sie die Serie auch zu Recht verloren und da war auch Kawhi dann im Endeffekt noch mal eine Ecke besser. Aber ich glaube, momentan würden sich er und Doncic halt noch mehr auf Augenhöhe begegnen und dann wäre es eine interessantere Konversation. Also ich glaube, es kommt bei den Mavs sehr drauf an, wen sie in der ersten Runde bekommen. Aber das ist so ein Team, wo ich eher denke, vielleicht ist da Upset-Potenzial da. Also mehr, als ich das jetzt beispielsweise bei den Blazers sehen würde.
Okay. Ja, es stimmt schon irgendwie. Ich glaube auch, dass sie vielleicht für die Playoffs, also besser gerüstet sind als letztes Jahr auf jeden Fall, aber auch so grundsätzlich vielleicht als andere Teams jetzt einfach dadurch, dass sie mit Doncic, klar, haben sie ja diesen extrem dominanten Offensivspiel, aber sie sind oft, wie du sagst, sie sind defensiv so ein bisschen runder und Redick gibt ihnen quasi die Komponente, die ihnen jetzt so in der ersten Saisonhälfte so ein bisschen gefehlt hat, kann ihnen die auf Sicht so wieder geben. Ich finde es ganz interessant, dass er am Anfang noch nicht beim Team war irgendwie, dass er jetzt dann irgendwie, ist er mittlerweile, ich weiß gar nicht.
Ich glaube noch nicht.
Ja, also dass er irgendwann Fersenverletzung hatte, ne?
Ja. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie riesig sein Impact jetzt sein wird, aber wenn er so ein paar Minuten gibt und einfach ein paar offene Dreier reinrotzt und einfach durch seine Art von abseits des Balles Bewegung da noch ein bisschen ein zusätzliches Element reinbringt, das könnte schon helfen und das kann er im Zweifelsfall dann vielleicht auch an die Jüngeren so ein bisschen weitergeben. Also weil das halt einfach grundsätzlich ja eine sehr nützliche Fähigkeit ist, rund um Doncic halt Leute die zu haben, die sich halt viel bewegen und um Blöcke rennen und so.
Auf jeden Fall. Und du hast halt Brunson dieses Jahr? Ich glaube, der war auch verletzt letztes Jahr, ne? Also klar, ist natürlich geringe Körpergröße, inwieweit es dann in der Playoff-Serie dann irgendwie problematisch sein sollte, weiß ich nicht. Aber ja, also ich glaube, für mich sind beide, also ich sehe die Blazers auch so, wie gesagt, also ich meine, Nurkic ist halt noch so ein bisschen so ein bisschen das große Ungewisse, weil man nicht weiß, wie er jetzt halt zurückkommt. Aber wenn die Blazers dann irgendwie, wenn sie sich noch halbwegs finden sollten Richtung Playoffs, dann glaube ich, ist es nicht so wahnsinnig cool, gegen sie zu spielen. Einfach weil du mit Dame halt jemanden hast, der dir jedes Spiel theoretisch gewinnen kann. Also entweder von vorne bis hinten oder halt erst am Ende. Und McCollum ist ja auch noch nicht wieder da, wo er zu Saisonbeginn war. Also ich sehe sie beide so ein bisschen so, aber ich würde jetzt nicht widersprechen, wenn du sagst, dass die Mavs so ein bisschen runder sind, ein bisschen besser ausbalanciert sind.
Ja, also es ist auch immer noch ein Team, wo ich denke, die bräuchten eigentlich immer noch mindestens einen weiteren guten Verteidiger auf dem Flügel und eigentlich auch noch einen weiteren Big Man, der hinter Porzingis da halt irgendwie das Ganze so ein bisschen zusammenhalten kann. Aber ja, also vielleicht sehe ich da eher so dieses Potenzial für eine Serie, die halt ein bisschen positiver verlaufen kann. Aber es kann auch natürlich sein, dass sie in der ersten Runde dann auf ein Team treffen, das einfach besser ist. Also, weil sie werden definitiv auch nicht den Heimvorteil haben. Dafür sind sie jetzt von der Bilanz her einfach nicht gut genug, glaube ich. Und dann wird es halt natürlich schwierig.
Ja, und die anderen sind auch, glaube ich, zu gut. Also, die jetzt noch davor sind. Also, weil die schon eine gewisse Stabilität haben. Wie gesagt, Lakers mal ausgeklammert, einfach aufgrund der personellen Situation. Aber sonst, was wäre denn jetzt so dein nächstes Tier?
Also mein Tier war ja das, wo die Mavs auch drin sind. Eine Playoff-Serie ist drin.
Okay.
Und ich bin mir aber immer noch nicht ganz sicher, ob die Mavs da alleine drin sein sollten oder ob ich die Suns mit reinpacke.
Okay.
Weil die Suns sind natürlich von allen Metriken her sind sie besser. Also sie haben das zweitbeste Point Differential. Sie haben eine 31-14-Bilanz, die natürlich sehr gut ist. Und sie sind einfach unfassbar konstant. Irgendwie, es läuft einfach. Die Defense ist gut, die Offense ist gut. Also sind bei beiden über die Saison im Top-10-Bereich, was ja immer dafür spricht, das ist ein echter Contender sozusagen. also was sich historisch meist sehr, sehr positiv ausgewirkt hat und so. Trotzdem, irgendwie, ich weiß nicht, ob es einfach nur dieses Aiton-Thema ist, aber letztendlich, man hat halt einfach über die Jahre so ein bisschen die Erfahrung gesammelt, dass Teams, die noch nie in den Playoffs waren, selten bei ihrer ersten Playoff-Teilnahme dann gleich durchmarschieren. Und ich glaube schon, dass sie ihre erste Runde gewinnen können, je nachdem, wen sie da bekommen, weil sie ein rundes Team sind, das halt irgendwie sehr wenig Schwächen hat insgesamt, finde ich. Ja. Also ich glaube, Backup Big ist nach wie vor eigentlich bisschen knifflig. Deswegen fand ich es auch interessant, dass sie da nichts gemacht haben. Aber irgendwo auch okay, weil man ist ja noch jung und so. Aber ich glaube halt, dass man da dann irgendwann an einen Punkt kommt, wo es halt nicht mehr weitergeht. Zumal, das ist halt also für Devin Booker, ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass Devin Booker irgendwie choked oder irgend sowas, aber es sind halt für ihn trotzdem auch die ersten Playoffs. Es sind für Ayton die ersten Playoffs, der sowieso erst in seiner dritten Saison ist, für Bridges und Co. Und natürlich hast du mit Chris Paul sehr, sehr viel Erfahrung und mit Jay Crowder auch, aber inwieweit das dann das Team das halt so abrufen kann und vor allem auch, inwieweit sie sich noch steigern können im Gegensatz zur Regular Season, das finde ich halt momentan ein bisschen schwer zu beantworten. Und ich glaube, da habe ich einfach bei den Teams, die teilweise noch vor ihnen kommen, ein bisschen mehr das Vertrauen, weil ich halt teilweise auch einfach schon gesehen habe, dass da noch ein Schritt kommen kann, während die Suns, finde ich, einfach schon sehr viel von ihrem Potenzial irgendwie gefühlt abrufen.
Das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, also mit dem Steigern einfach, dass da vielleicht nicht mehr so viel Spielraum ist. Weil, also ich finde auch, klar, ich meine, es ist immer die Frage bei Teams, bei jungen Teams, die Playoffs noch nicht gesehen haben, aber ich finde den Gedanken schon interessant, dass du mit Paul und, wie du sagst, Crowder halt ein paar drin hast, die A, die Erfahrung haben, aber B, halt auch das verbalisieren können. Also die halt einen sehr, sehr großen Einfluss, glaube ich, auch auf die Dynamik innerhalb des Teams haben. Und da könnte ich mir schon vorstellen oder würde ich jetzt für mich mal nicht ausschließen, dass es vielleicht auch so ein bisschen auf die anderen überschwappen könnte. Also vielleicht nicht auf jeden Einzelnen. Ich meine, da tickt auch jeder so ein bisschen anders, aber vielleicht auf Booker, auf Bridges, Ayton, keine Ahnung, vielleicht findet Ayton in den Playoffs mal eine Konstanz, weiß man ja nicht. Irgendwie, es kann ja, möglich ist es. Also es ist vielleicht weniger wahrscheinlich als andersrum, aber ja, also wobei, damit bist du ja auch schon an so einem Punkt, dass ja irgendwo Steigerungspotenzial theoretisch da wäre, wenn du sagst, dass man vielleicht irgendwann noch so einen Weg findet, wie man Ayton permanent einsetzt, wie Ayton auch für sich rausfindet, wie er permanent einen Impact haben kann, auch gerade offensiv, wie das Team dann noch so ein bisschen runterläuft und dann vielleicht auch, was heißt runterläuft, diese Option des Bigs noch irgendwie ein bisschen besser nutzen kann. Und dann sind sie noch runter, weil ich meine, wir sprechen ja schon davon, dass sie eigentlich eins der am besten ausbalancierten Teams sind, die es so gibt in der Liga. Und dann, ja, oder vielleicht weiß ich
nicht. Ich finde, das spricht langfristig für sie.
Das auch,
also,
ja,
dass sie, klar,
ja.
Über die nächsten Jahre, also ich meine, bei Paul muss man natürlich schauen, wie lange er jetzt auf so einem hohen Niveau noch spielen kann, aber für das Team insgesamt ist das beste Argument und das beste Steigerungsargument, ja. Das halt bei Ayton, glaube ich, noch nicht ansatzweise ausgeschöpft ist, was er an Potenzial mitbringt. Das wäre nur halt, es ist optimistisch, dass quasi diese Steigerung bis zu den Playoffs oder in den Playoffs
passiert.
Es ist nicht unmöglich, typisch, ne? Also, ja, genau. Aber, also, wer weiß, kann natürlich passieren. Ich meine, die ultimative Feuertaufe wäre es ja, wenn irgendwie in der zweiten Runde ein Duell dann mit Jokic oder so ansteht. Und dann, dann wissen wir danach mehr über DeAndre Ayton. Aber, wie gesagt, ich glaube, das ist schon ein Team, was eine erste Runde gewinnen kann. Es fehlt mir nur so ein bisschen an Fantasie dann für die nächste.
Okay. Ich habe sie tatsächlich schon so, ich habe da so ein großes Tier, quasi alles unter den Lakers. Ist bei mir ernsthafte Gefahr, aber.
Ja, das heißt bei mir, Herausforderer mit Chancen besteht aus drei Teams.
Ja, genau. Also bei dir wären es dann Nuggets, Jazz und Clippers quasi.
Genau.
Genau. Also ich habe die Suns noch mit reingenommen, einfach weil sie für mich eine gewisse Konstanz haben. Also wie du sagst, also vielleicht sind sie schon vielleicht auch zu nah an ihrem Ceiling für diese Saison. Aber ich will's, und dann eben diese Frage mit der Jugend, aber ich will es irgendwie nicht ausschließen. Ich weiß nicht. Es ist halt auch eine spezielle Konstellation. Also, dass du halt jemanden wie Paul hast, wie Crowder hast und dann halt noch diese Jungen und dann halt auch noch diesen Scorer in Booker hast, der vielleicht auch nochmal irgendwie einen Gang hat in den Playoffs. Je nachdem. Also von daher, ich würde es nicht ausschließen. Vielleicht wären sie jetzt für mich das Team, dem ich aus dem Tier am wenigsten vertrauen würde, in Anführungszeichen. Aber ich würde sie da trotzdem mit reinnehmen bei den anderen.
Ja, also finde ich auch okay. Aber dann lass uns noch mal kurz, wenn wir uns eben mit den drei Teams einig sind, wie sortierst du die? Also um mal bei den Tiers zu bleiben, im Tier, Sortierung im Tier. Wer ist quasi der gefährlichste Herausforderer, wenn wir jetzt mal nur darauf sehen, wer könnte, also wir als Big Dog haben wir die Lakers, bei mir heißt dieses Tier übrigens wirklich Big Dog, weil Tier und so. wenn wir jetzt mit einer Conference-Finals-Serie rechnen. Es kann natürlich aufgrund der Konstellation, dass die Lakers ja gerade so ein bisschen purzeln in den Standings, kann es natürlich auch sein, dass es so ein Duell dann früher geben wird. Aber sagen wir jetzt einfach mal, das mögliche Conference-Finals-Matchup, welches Team von den drei wäre am gefährlichsten für die Lakers in Bestbesetzung? Oder gibt's da keins, was gegen die Lakers in Bestbesetzung anstinkt?
Ich würde die Nuggets nehmen.
Ich wollte dich nämlich fragen, ob ich verrückt bin, wenn ich auch dieses Gefühl irgendwie habe, weil die Zahlen sprechen nicht dafür, aber irgendwie ist es halt, ist halt dieser Faktor, dass wir alle Nikola Jokic sehr lieb haben und Aaron Gordon neu ist, um das Team so ein bisschen runder zu machen und so.
Ich persönlich Jamal Murray sehr lieb habe, also deswegen.
Klar. Mittlerweile ja auch wieder gerechtfertigt. Mittlerweile habe ich ihn auch wieder lieb.
Und deswegen irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe so, also sie hatten halt letztes Jahr hatten sie so diese Playoffs, die so den ersten tieferen Playoff-Run irgendwie, bei dem sie ja auch die ein oder andere Widrigkeit hinter sich gelassen haben, bei dem sie dann auch halt so ein bisschen, jetzt vielleicht nicht unglücklich, aber auch ein bisschen bitter rausgeflogen sind, haben dann im Sommer irgendwie einen wichtigen Spieler verloren, haben sich jetzt irgendwie nochmal auf eine andere Art verstärkt. Also klar, Gordon ist jetzt vielleicht nicht der Shooter, der jetzt Jeremy Grant war. Wobei ich aber auch da sagen würde, nicht, dass ich jetzt davon ausgehe, dass er jetzt auf einmal an die 40% von draußen trifft. Aber ich würde diese Konstellation oder halt die Zeit aus Orlando nicht zwingend als alleinigen Maßstab nehmen. Also klar, irgendeinen Vergleichswert brauchst du ja. Und das ist halt nun mal, also er hat nun mal seine Karriere bis jetzt da verbracht. Aber die Art, die Würfe, die er jetzt bekommen wird, also es ist vielleicht auch, ist jetzt auch keine große Weltformel, die ich jetzt da ausbreite, aber die Würfe, die er jetzt bekommen wird, sind schon andere als die, die er in Orlando nehmen durfte und musste teilweise. Und da ist es, glaube ich, vielleicht, also es gibt natürlich Spieler, die mit einer kleineren Rolle nicht so zurechtkommen, aber ich glaube schon, dass er mit Jokic relativ gut harmonieren könnte, dass er auch, ich finde es im ersten Spiel fand ich es ganz interessant, so wenn man gesehen hat, so, also Gordon kann ja cutten, aber dass er, also er hat es dann schon gemacht. Mhm. Und es war immer noch so, es war ganz kurz, es war noch so ein kleines Zögern manchmal dabei irgendwie. Ne? Also gesehen, okay, er sieht es, er könnte da jetzt hinlaufen, er weiß noch nicht, dass er doch losgelaufen ist, hat dann funktioniert. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da eine ganz gute Harmonie entstehen könnte und eben auch, dass Gordon vielleicht sich dann irgendwo als solider Dreierschütze einpendelt und dann eben Michael Porter Jr. ist ein Jahr weiter. Ich meine, das ist auch ein Punkt. Also ja, es ist irgendwo, ja, irgendwo das Team, es ist so ein bisschen eine Wildcard irgendwo, aber es ist eine Wildcard mit Substanz, finde ich.
Ja, es ist, ich finde auch gerade, was Gordon angeht, so im ersten Spiel, mir hat das schon gefühlt so ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich finde, er hat sehr gute Instinkte als Cutter.
Ja,
so
genau.
Wie du gesagt hast, so er kennt die Räume ganz gut und ich glaube, das ist halt gerade für so ein System wie das, was die Nuggets haben, was halt sehr, sehr Jokic-zentriert ist und sehr viel über dieses Two-Man-Game ist. Sie haben ja ganz viel Bewegung abseits des Balles und ganz viel, also ganz häufig die Situation, dass jemand Backdoor geht. Also auch Will Barton zum Beispiel macht das ja relativ häufig und ich glaube, da passt halt Gordon gut rein und ich glaube auch, dass er da das Potenzial hat zu einem auf jeden Fall effizienteren Offensivspieler zu werden, als er das bisher war, weil, wie du schon richtig gesagt hast, er hat noch nie mit so guten Offensivspielern zusammengespielt. Er ist jetzt irgendwie die vierte Option. Manchmal ist er wahrscheinlich auch die fünfte, mal vielleicht auch die dritte, aber er ist auf jeden Fall nicht derjenige, auf den sich alles konzentriert. Ja. Und ich glaube, das kann ihm eigentlich nur gut tun. Die Frage ist halt, also die spannendere Frage ist ja so ein bisschen eigentlich, ob er die Defense ein bisschen retten kann. Ja, also die ist halt über die Saison Platz 22, das ist schon nicht gut. Über die letzten Wochen, wo die Nuggets sehr erfolgreich eigentlich sind, ist die Defense trotzdem auf Platz 26. Also sie lassen sehr viel zu. Sie haben über diesen Zeitraum auch die beste Offense der Liga, aber es ist halt wirklich die Frage, gerade wenn man dann halt schaut, wenn es halt dann auf ein Duell mit den Lakers oder den Clippers oder von mir aus auch mit den Mavs geht, die halt auch einen sehr großen, durchaus ganz gut spielenden Flügel haben, ob Gordon in der Lage ist, diese Leute dann glaubwürdig zu verteidigen, weil darauf wird es letztendlich so ein bisschen mit ankommen. Die Nuggets sind offensiv so gut, dass man sie nicht stoppen können wird, aber sie sind gleichzeitig, sie müssten schon in der Lage sein, es den anderen Teams auch ein bisschen schwer zu machen. Und da ist halt die Frage, ob Gordon das bringen kann. Ich finde das bisher noch, also tue mir noch schwer damit, das wirklich final zu beantworten, weil ich finde auch, er wirkt nicht so explosiv, finde ich, in seinen Bewegungen, wie man ihn teilweise schon gesehen hat, aber gleichzeitig ist er jetzt auch irgendwie in einer neuen Situation und also er war ja auch eine Weile verletzt und vielleicht erholt sich das auch so ein bisschen über die nächsten Wochen. Mal gucken. Ja. Aber letztendlich ist er da dann schon jemand, der dieses Team insofern auf eine neue Stufe heben könnte. Und sie sind ja sowieso schon gut. Aber dann noch mal kurz zu den anderen. Utah, ich meine, du hast mir ja neulich, als ich dich dann dazu gezwungen habe, es mal final zu beantworten, hast du ja gesagt, sie können Meister werden.
Bleibe ich auch.
Hat dabei sich seitdem irgendwas getan oder stehst du da einfach zu? Ganz kurz noch zu den Metriken. Zweitbeste Offense, zweitbeste Defense der Liga, bestes Point Differential mit Abstand. Also stehen bei plus 11,8. Auch über die letzten zwei Wochen stehen sie bei plus 16,4. Also, sie sind nach wie vor ganz gut. So, kurz gesagt. Genau.
Und also ich bleibe dabei, dass sie Meister werden können. Ich glaube halt, es gibt manchmal einfach so Saisons, da findet sich halt so ein Team und sie sind für mich nicht der Favorit. Also es ist jetzt, also deswegen sind sie auch nicht im oberen Tier. Also ich glaube auch, dass sie können auch gegen jedes Team aus ihrem Tier quasi rausfliegen. Aber sie können, glaube ich, auch jedes Team schlagen. Einfach weil sie so gut ausbalanciert sind, weil sie andere Teams mit unterschiedlichen Problemen konfrontieren können. Also A, hast du halt die Defense um Rudy Gobert. Du hast mit Mike Conley einen guten Playmaker. Du hast mit Donovan Mitchell jemanden, der immer häufiger übernehmen kann. Du hast Shooting, das große Thema ist natürlich, dass das einfach auf dem Flügel Defense fehlt. Beziehungsweise halt Royce O'Neal macht es natürlich sehr gut, aber dahinter ist halt nicht so wahnsinnig viel da. Und du hast ein sehr, sehr gut funktionierendes System. Du hast mit Jordan Clarkson einen explosiven Scorer von der Bank. Also ich glaube einfach, es ist halt sehr, sehr viel da. Es fehlt vielleicht so ein bisschen diese ganz große offensive Star-Power. Ich bin mal gespannt, ob vielleicht Mitchell nochmal einen Gang hat in den Playoffs, weiß ich nicht. Von daher.
Hat er. Haben wir gegen Denver gesehen.
Ja, genau.
Also, er hat irgendwie 36 Punkte im Schnitt
aufgelegt. Also, aber ihn wieder hat, meine ich. Aber wieder, ja, aber stimmt. Ja, genau.
Ja,
genau.
Okay.
Also, von daher, ich finde schon, dass da sehr, sehr viel beieinander ist, was eigentlich ein Championship-Team ausmacht. Bis, abgesehen davon jetzt von diesen ganz großen Superstars halt, 1 bis 8. Aber ich finde, irgendwo, ich vertraue den Jazz. Ich vertraue darauf, dass sie das, was sie jetzt spielen, dass das die Jazz sind. Und das ist nicht perfekt. Also es ist aber kein Team perfekt. Aber es ist schon sehr, 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 sehr gut. Und deshalb glaube ich, dass sie schon packen könnten, theoretisch am Ende, wenn alles gut läuft.
Sind die Jazz eine Buyout-Verpflichtung von Otto Porter entfernt, um in das Tier mit den Lakers vorzustoßen?
Nein, weil die Lakers einfach mit LeBron und Davis, sofern sie fit sind, einfach den wahrscheinlich besten One-Two-Punch der Playoffs haben. Und das ist einfach was du, glaube ich, einfach nicht, zumindest nicht, wenn du nicht eine Serie siehst, in der sich dann eine gewisse Dynamik entwickelt, glaube ich, vorher nicht sagen kannst, dass da ein Team genauso gut ist, dass das nicht hat.
Außerdem haben sie Andre Drummond, noch mehr All-Stars.
Noch mehr All-Stars.
Diese gottverdammten All-Stars.
Genau. Nee, und sie haben Defense.
Also
sie verteidigen auch extrem gut. Also von daher.
Absolut.
Deshalb, nee. Aber Otto Porter stünde, sofern er denn spielt, stünde den Jazz ganz gut zu Gesicht, denke ich. Ich meine, ganz kurz so.
Ja, es geht halt einfach um diesen einen Wing mit Länge. Ja, ne? Genau. So, letztendlich ist das, also Star-Power hin und her. Man kann, glaube ich, schon das Vertrauen darin haben, dass die Offense auch in den Playoffs funktionieren wird, einfach, glaube ich, weil sie so viele Optionen haben. Das sind dann vielleicht eher 1B-Optionen, aber wenn du halt 4 gute 1B-Optionen hast, dann kann das halt natürlich an sich schon funktionieren. Die Frage ist halt auch da wirklich so Defense auf dem Flügel. Und da wäre halt so jemand, also vielleicht ist es mittlerweile auch mehr die Theorie von Otto Porter als die Realität von Otto Porter.
Genau.
Aber das war halt so der Spielertyp. Deswegen, ich fand das auch da interessant, dass halt bei ihnen zur Deadline jetzt nichts passiert ist. Andererseits muss man natürlich auch sagen, wer war verfügbar, was hätte man machen können, realistisch. Ja. Ne? Und da hat sich wahrscheinlich einfach keine Option geboten, zumal ja dann auch immer jemand aus der Rotation weichen müsste für jemanden, den man da reinholt.
Ja, genau. Und ich glaube, dass du halt da, wenn du irgendwie so ein Team gefunden hast, das sehr, 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 sehr über die Chemie kommt, dass du dann, glaube ich, auch als GM und Coach vielleicht so ein bisschen zögerlicher bist, wenn es darum geht, jetzt irgendwie zu sagen, boah, der oder der könnte uns eventuell noch ein bisschen weiterhelfen und dafür geben wir jetzt den ab. Also, weißt du, zum Beispiel, wenn du sagst, wir holen jetzt vielleicht PJ Tucker und geben dafür, jetzt fällt mir gerade niemand ein.
Josh.
Ja, genau, und genau, da, ja, genau.
Oder was
ja,
auch immer.
Genau, geben jetzt den ab und du weißt es am Ende nicht. Und von daher, ich finde es okay. Otto Porter, ja, ich meine, ist mittlerweile eigentlich fast eher 3,5 bis 4. Also, weil er echt halt deutlich auch schon kräftiger in die Saison gegangen ist und auch durch die ganzen Verletzungen nicht mehr ganz so dynamisch unterwegs war. Und aber er hat, also es phasenweise, jetzt nach dem letzten Comeback sah es nicht so geil aus bei den Bulls, aber phasenweise kann er dir schon noch so ein bisschen Scoring geben und halt einem diese Länge so auf dem Flügel bis ein bisschen mehr Richtung Zone orientiert. Also von daher, sollte er verfügbar sein, könnte ich mir vorstellen, dass sie sich Gedanken machen. Aber
wie gesagt, ich glaube, die Theorie von Otto Porter wird der Titel meines nächsten Podcasts.
Ja, das stimmt.
Kannst du, oder meine Autobiografie.
Kannst du direkt Gar Pax einladen dann.
Ich glaube auch. Zu den Flippers.
Ja.
Sie haben ihre Liebe für Defense wiedergefunden und sind immer noch offensiv komplett absurd. Mittlerweile sogar die beste Offense der Liga. Das ist nämlich nicht Brooklyn, das ist auch nicht Utah, sondern ganz knapp die Flippers sind auf Platz 1. Unter anderem, weil sie immer noch fast 42% Dreier treffen als Team.
Ist abgefahren. Wird es denn noch
ich weniger? Ich werde laut. Ja, und das, weil das einfach absurd ist. Das soll nicht sein. Das geht nicht. Also, das wird eine der besten Shooting-Saisons, die ein Team jemals hatte. Vor allem, also bei dem Volumen natürlich sowieso, klar. Aber allgemein.
Da ist halt echt die Frage, ob das halt irgendwann komplett einbricht. Also, ich meine, wir reden jetzt seit Wochen drüber und irgendwie, man ist dann geneigt zu sagen, je länger es andauert, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, aber es kann ja trotzdem plötzlich irgendwie dahin gehen. Aber ich weiß immer noch nicht, was ich aus den Clippers machen soll. Ich weiß es einfach irgendwie nicht. Also sie scheinen sich zu steigern im Saisonverlauf, aber irgendwie, ich weiß nicht.
Das Geile, ich finde, die Clippers haben so ein bisschen diesen Milwaukee-Status, aber halt im Westen, so dass man sagt, ist mir eigentlich egal, was ihr in der Regular Season macht, wir wollen es jetzt in den Playoffs sehen. Also, und das ist, glaube ich, bei beiden Teams nicht wirklich fair, weil es ist nicht jeweils das exakt gleiche Team. Es hat sich jeweils, also bei den Clippers ist viel immer noch ähnlich wie letzte Saison, aber es ist jetzt nicht 1-1 das gleiche. Es ist teilweise neues Personal da und so. Und bei den Bucks ja auch. Und irgendwie ist es halt die ganze Zeit, überzeugt mich. Also, ich finde, man schaut sich das so an und denkt so, ja, doch, das geht alles irgendwie gut zusammen. Und gleichzeitig, ich bin noch nicht endgültig überzeugt, das müsst ihr jetzt dann einfach mal machen. Und ich glaube, das geht halt letztendlich erst in den Playoffs.
Ja, so wird es wahrscheinlich sein. Also ich meine, wir haben es ja vor der Saison schon gesagt, Serge Ibaka zu holen, fand ich, war ein sehr, sehr smarter Move. Die Playmaking-Frage besteht weiterhin. Ich meine, ich bin mittlerweile auch davon überzeugt, dass Playoff Rondo existiert.
Auf jeden Fall. Noch so ein All-Star, der
noch so ein All-Star, genau.
Scheiß Superteams.
Ja, es ist einfach. David Stern, Gott hab ihn selig, sollte von oben Veto einlegen.
Und ja, vielleicht auch Larry O'Brien oder so.
Genau. Aber ja, also Rondo ist halt echt so ein Ding, ne? Also, wenn er ansatzweise das bringen kann, er muss, also was letztes Jahr noch bei den Lakers da war, dann, ich meine, haben wir letzte Woche auch schon gesagt, dann sind die Clippers nicht wahnsinnig angenehm zu spielen.
Dann sind sie auch besser für die Playoffs geeignet, als sie es letztes Jahr waren. Also allein schon dadurch, weil halt dieses Lou Williams-Thema jetzt dann mal beendet wurde.
Und ich glaube, das ist schon
viel.
Ich glaube, das ist schon, also
Das klingt ein bisschen
gemein. Es klingt gemein.
Also ist das jetzt nur wegen den Chicken Wings oder ja, genau. Auch sonst?
Ich finde Chicken Wings widerlich. Nein, das war jetzt überhaupt nicht so gemeint. Es ist halt was das Team halt durch jede Serie wieder verfolgt. In jedes Spiel geht das Ding wieder mit rein. Also es ist halt, es kommt ja irgendwo her. Und Lou Williams war trotzdem ein wahnsinnig wertvoller Spieler auf seine Art und auch im Lockerroom. Aber es ist halt trotzdem irgendwie sowas. Ich glaube, manchmal ist es vielleicht so, dass wenn du einen Schritt weitergehen willst, dass du dann halt gewisse neue Narrative dann halt irgendwie brauchst irgendwo. Oder dass sich halt alte Narrative halt so ein bisschen lähmen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist auch reine meine Spekulation. Aber ja, keine Ahnung. Also
es war, glaube ich, also sowohl er als auch Harrell waren halt auch letztendlich so ein bisschen die Trumpfkarten für die Lakers in so diesem direkten Duell. Also, weil das halt einfach was war, was man sich im Pick and Roll halt die ganze Zeit raussuchen konnte. Und es ist jetzt nicht so, dass sie da komplett ohne Schwächen wären. Also beispielsweise, wenn Luke Kennard am Ende vom Spiel drauf ist, den kannst du dir auch rauspicken wahrscheinlich. Und auch ein Batum, der nicht mehr so beweglich ist, wie er mal war, den kannst du ja auch eher angreifen als jetzt ein Kawhi beispielsweise. Ja. Aber ich glaube, insgesamt haben sie es vielleicht so diesen Schritt gemacht zu einer runderen Truppe, die halt einfach irgendwie so ein bisschen homogener dann wirkt und irgendwie, ich weiß nicht, also ich habe immer das Gefühl, dass das auch, also auch bei mir selbst stelle ich das fest, dass ich die Clippers irgendwie unterschätze, aber auch einfach wegen diesem Phänomen, dass sie halt die Clippers sind und man irgendwie immer denkt, das kann halt nicht klappen, weil diese Franchise verflucht ist, aber wer weiß.
Ja, also Es ist ein bisschen komisch. Also normalerweise würdest du nach dem Saisonverlauf, also gerade so nach den letzten Wochen, würdest du sagen, okay, eigentlich gehören sie irgendwie in den ganz engen Favoritenkreis irgendwie. Aber irgendwie rein subjektiv vertraue ich ihnen weniger als jetzt anderen Teams da oben, was wahrscheinlich am Ende objektiv gesehen überhaupt nicht sinnvoll ist, aber genau, es ist...
Ja, ich meine, letztendlich, wir haben aber ja auch alle gesehen, was sie letztes Jahr gemacht haben.
Aber weißt du,
es sieht halt doch einfach sportlich auch häufig immer noch ein bisschen ähnlich aus wie vorher. Und dann.
Aber ich war die letzten Jahre bei den Bucks immer Verfechter zu sagen, so, okay, man darf einem Team auch gerne einen Lernprozess zugestehen. Und im Endeffekt würde ich das bei den Clippers schon tendenziell auch sagen. Ich meine, es mag ja sein, also natürlich ist vielleicht der Ansatz ein ähnlicher wie jetzt die letzten Jahre. Ich meine, es sind ja auch die Säulen des Teams sind ja auch immer noch dieselben, aber trotzdem kann ja sein, dass aus dieses 1-3, auch wenn jetzt vielleicht manche Dinge dann doch wieder mehr an das letztjährige Team erinnern, als vielleicht noch zu Saisonbeginn, aber trotzdem kann es ja sein, dass man fundamental doch richtige Schlüsse gezogen hat. Auch individuell, also jetzt halt quasi Paul George zum Beispiel für sich, Kawhi, wer auch immer, also dass da, und dass deshalb anders aussieht, ich weiß es nicht. Ja. Kann denn ein Team aus diesen 3 bis 4, die wir jetzt gerade genannt haben, den Lakers, sofern alle fit sind, bei den Lakers, wirklich ernsthaft gefährlich werden?
Ja, schon. Also wenn die Clippers 46% von der Dreierlinie treffen über eine Serie, was möglich ist, dann können sie die Serie auch gewinnen, glaube ich. Ich würde immer noch sagen, dass die Lakers klar der Favorit sein müssen, wenn sie in Bestbesetzung antreten und in Topform. Das würde ich schon nach wie vor behaupten, aber es wird halt im Moment einfach ein bisschen komplizierter, dadurch, dass du eventuell in die Playoffs gehen musst, wo du vielleicht sogar 3 Serien am Stück dann auswärts gewinnen musst, weil du halt nicht den Heimvorteil hast. Sie haben jetzt, also irgendwie, mir ist das mal bewusst geworden, dass so die wichtigsten Off-Season-Verstärkungen und auch jetzt während der Saison, sie haben eigentlich fast ausschließlich, abgesehen von Dennis Schröder, Leute geholt, die Position spielen, auf der Anthony Davis am besten ist. Also, wenn man sich anschaut, sie haben Marc Gasol geholt, sie haben Montrezl Harrell geholt, sie haben Andre Drummond geholt. Das sind ja alles Leute, also du kannst Harrell theoretisch auf die 4 packen. In der Praxis machst du es, glaube ich, eher nicht. Also, oder machst du es vielleicht ein paar Mal und dann nicht mehr.
Du kannst ihn neben Davis packen, oder?
Nee? Ja, klar, das geht. Also, weil Davis das halt abdeckt und dann ist Davis de facto, also, beziehungsweise er nennt sich dann den Power Forward, aber in Wirklichkeit ist er dann wahrscheinlich der Center defensiv auf jeden Fall, weil er halt alles abdecken muss, was Harrell nicht abdecken kann. Aber es ist halt irgendwie krass, weil da werden halt die meisten Ressourcen reingesteckt. Mhm. Und die Frage ist dann, wie viel geben die dir am Ende von einem engen Spiel? Und ist das irgendwie rund? Und ich glaube, im Endeffekt spielt es vielleicht keine Rolle, wenn sie alle gesund sind und man dann denkt, am Ende von einem knappen Spiel habe ich halt trotzdem ein Line-up mit Schröder oder Caruso, mit KCP, mit LeBron, mit Kuzma von mir aus und Davis und das macht dir wahrscheinlich alles platt, was da rumläuft, aber ich weiß nicht, im Moment ist es halt einfach so eine etwas kompliziertere Situation und ich glaube, oder sagen wir mal so, ich mache mir schon ein bisschen Sorgen um Davis. Es zieht sich alles und es ist ein Bereich, wo man, glaube ich, nicht angeschlagen sein möchte und das lässt die Tür natürlich einfach ein bisschen offen für alle anderen.
Ja, also ich glaube, Achillessehne, haben wir auch schon gesagt, nach allem, was die letzten Jahre so war, ist man sehr, sehr konservativ. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Es ist halt, man geht jetzt so davon aus, okay, wenn alle fit sind, läuft es schon. Aber je länger die Pause ist, desto mehr Zeit brauchst du vielleicht auch, um wieder in die Saison reinzukommen, um dann zu den Playoffs top fit zu sein. Ich meine, klar, du bist dann auch ausgeruhter, ist natürlich die andere Seite der Medaille. Aber auch, ich meine, ich habe es auch schon gehört, ich meine, LeBron ist es auch nicht gewohnt, jetzt während einer Saison zwingend länger auszusetzen. Es gab ja diese eine Phase mal in Cleveland, als er, glaube ich, so um Neujahr rum eine Zeit lang in Miami war, um sich am Rücken behandelt.
Ja, das waren irgendwie 2 Wochen.
Ja, oder 2 Wochen, genau. Also auch nicht so lange.
Regeneration. Ja,
genau. Und
ein paar Smoothies trinken und überhaupt.
Ja, genau. Sonne genießen, ein paar Cubanos und Gutes.
Im Winter nach Miami ist übrigens eine sehr gute Idee. Also vor allem, wenn man in Cleveland ist oder wo auch immer, die meisten Orte sind im Winter nicht so cool wie Miami.
Auf jeden Fall. Also gerade so im mittleren Westen. Ich meine, wir hatten ja auch schon Chicago im März, war auch eher frisch.
Ja, Chicago im März ist auch immer noch ein bisschen windig.
Ja, auf jeden Fall. Und keine Ahnung, also ich möchte jetzt, vielleicht ist es auch einfach Quatsch, weil LeBron kommt halt zurück, braucht irgendwie 1,5 Spiele und dann läuft das schon wieder. Weil halt LeBron und so. Aber es ist halt trotzdem, es ist halt, je näher die Playoffs rücken und halt noch nicht alle da sind, um jetzt mal so ein bisschen Spannung reinzubringen, desto größer ist vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit, dass es dann irgendwie doch irgendwie zu einer Überraschung kommen könnte, weil halt doch noch nicht alles so zu 100% passt und dann halt ist noch ein bisschen, dass man sich wiederfinden muss untereinander, aber auch individuell und aber trotzdem glaube ich am Ende, es ist ein interessanter Punkt, dass halt viele Verstärkungen so auf den Davis-Positionen getätigt wurden, aber
also viele werden halt einfach in den Playoffs nicht die großen Rollen spielen, also zumindest nicht in den wichtigsten Situationen.
Aber am Ende ist es doch dann auch, also am Ende sind es dann doch auch Leute, die dann dazu beitragen können, dass Davis und LeBron dann genau, oder vor allem Davis auch dann in den wichtigen Situationen die wichtigste Rolle spielen können. Einfach weil sie ihnen dann vielleicht mal da zwei Minuten geben, mal da drei Minuten geben, die sie verschnaufen können. Und dann hat's ja wieder funktioniert, weil sie vielleicht auch mit, wir haben es ja am Montag gesagt, Person von Drummond eine gewisse Physis geben können. Also ist halt, wie gesagt, ist die Frage, ob er das hinkriegt, so wie es Dwight Howard letztes Jahr hinbekommen hat. Und dann, ja, mei, also es ist halt einfach immer noch ein Team mit LeBron James und Anthony Davis. Also es ist irgendwo, das noch dazu sehr gute Verteidiger außenrum hat und Spieler, die auch sehr gut dazu passen.
Das finde ich auch eh interessant, dass sie das schaffen, jetzt wo die Leute ausfallen, immer noch defensiv so gut zu sein. Also offensiv siehst du jetzt schon sehr viele Limits. Es gibt halt im Moment außer Schröder auch keinen, der ein Pick-and-Roll laufen kann, was sich dann halt schon in der Offense niederschlägt. Aber das wird halt nicht von Dauer sein. Deswegen, also ich würde auch nach wie vor sagen, in Bestbesitzung sind sie auf jeden Fall nach wie vor der Top-Favorit, mindestens in der Western Conference, vielleicht auch, also oder wahrscheinlich auch in der NBA. Aber
wobei ich Brooklyn schon gespannt bin.
Mein Überzeugungsfaktor ist ein kleines bisschen geringer geworden mit der Zeit. Und ja, Brooklyn ist halt die Frage, ne? Also wenn es da zu einer Serie kommt, dann bin ich auch gespannt. Brooklyn ist halt nicht so ausbalanciert, aber wenn sie 150 Punkte pro 100 Ballbesitzen machen, dann werden sie halt trotzdem alles platt machen. Deswegen mal schauen. Aber ja, die Lakers haben, glaube ich, insgesamt nicht mehr dieses krasse Alleinstellungsmerkmal, wie sie es vor der Saison hatten und wie sie es vor diesen Verletzungen hatten.
Ja, ich glaube, die anderen haben ein bisschen aufgeholt, aber wie du sagst, also durch die Verletzung haben sie auch so ein bisschen eingebüßt. Und gegen die Nets, das wäre natürlich schon so ein bisschen so ein Clash der Kulturen irgendwie. Also du hast halt auf der einen Seite dieses extrem gute Defense-Team und dann auf der anderen Seite halt dieses absurde Offense-Team, das halt defensiv sehr, sehr viele Limitierungen hat. Also es wäre auf jeden Fall eine ziemlich coole Serie. Also wäre jetzt auch tatsächlich momentan, glaube ich, sogar mein Finals-Tipp, aber da kommen wir vielleicht noch dazu.
Wahrscheinlich. Ich meine, das wär natürlich auch das krasseste Ratings-Kokain für die NBA, deswegen, ne?
Brauchst
also Fingers crossed und so.
Brauchst du irgendwelche Marketing-Maßnahmen?
Mal sehen, ob. Nee, auf keinen Fall. Mal sehen, ob KD bis dahin dann mal wieder spielt. Wäre auch nett. Aber, also, das ist ja letztendlich auch genauso ein großes Thema, aber allein schon pro Spiel 100 Pick-and-Rolls sehen, in denen sich LeBron versucht, Kyrie rauszupicken. Das will ich sehen, weil das wird passieren.
Ja.
Und jetzt aber noch ganz kurz, um noch mal die Lakers kurz abzurunden, weil Brian Windhorst berichtet, dass Dennis Schröder 4 Jahre und 84 Millionen jetzt auch abgelehnt hat. Ganz kurz, wer sich fragt, warum man so eine Summe ablehnt, Schröder ist einfach nur in der besten Position, in der man sein kann im Endeffekt, weil die Lakers haben als Luxussteuerteam im Sommer eigentlich keine Möglichkeit, ihn zu ersetzen. Sie haben Bird Rights, das weiß er. Das heißt, sie können für ihn sehr, sehr viel Geld ausgeben. Also sie könnten ihm sogar einen Max geben, weil sie halt die vollen Bird Rights haben. Und dadurch sind sie in der sogenannten und allseits beliebten Bird Rights Trap, die auch in diesem Sommer schon dazu geführt hat, dass Marcus Morris zum Beispiel bei den Clippers über 60 Millionen bekommen hat. Und er ist, glaube ich, einfach in einer guten Verhandlungsposition. Ist trotzdem krass, wenn man so die Summe sieht, weil ich glaube nicht, dass Schröder jetzt bei anderen Teams mehr Geld bekommen wird als das. Aber wer weiß, ich glaube, da wird einfach ein bisschen gepokert. Und letztendlich ist die Situation halt einfach so, dass die Lakers große Probleme haben werden, ihn anderweitig irgendwie ersetzen zu können.
Ja, dem ist im Endeffekt nichts hinzuzufügen. Also von daher, gehst du denn, also ich meine, es wurde ja so ein bisschen spekuliert rund um die Trade-Deadline, als er dann auch in Trade-Gerüchten auftauchte, dass er, also er hat ja auch selber gesagt, er weiß es ein bisschen, er muss halt auch gucken und so, wie es dann genau aussieht im Sommer. Gehst du, also würdest du, wenn du da kurz deinen Hobby-Psychologen bemühst, davon ausgehen, dass ihn die Gerüchte irgendwie stören, dass er gesagt hat, guck ich mal so ein bisschen oder beziehungsweise ich lasse jetzt auch noch ein bisschen zappeln und guck, was ich noch rausholen kann, aber glaubst du, dass er so ein bisschen mangelndes Vertrauen gespürt hat?
Ja, also ich glaube, er registriert das schon, aber gleichzeitig, ist es irgendwie natürlich auch einfach Teil des Geschäfts. Und dadurch, dass ja nichts passiert ist, also weil sie sich letztendlich nicht dazu durchringen konnten, diesen Trade zu machen für Kyle Lowry, weil sie Talen Horton-Tucker nicht abgeben wollten, hat sich seine persönliche Verhandlungsposition ja eher gestärkt. Und er ist jetzt quasi derjenige, der ein bisschen mehr am Drücker ist. Man muss das wahrscheinlich auch nicht zu sehr überreizen, dass man sagt, so Max oder nix. Aber er ist letztendlich da in einer guten Position und er kann sich halt die Angebote von anderen anschauen. Es gibt in diesem Sommer relativ viel Geld und relativ wenig Spieler, die jetzt einen großen Unterschied machen. Ja. Und ich glaube jetzt nicht, dass irgendein Team Dennis Schröder einen Max oder sowas anbieten wird, aber es ist schon damit zu rechnen, dass er einen relativ guten Vertrag bekommen wird.
Vielleicht.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass es bei den Lakers sein wird, allein schon, weil sie sich eigentlich nicht leisten können, ihn ohne Gegenwert zu verlieren.
Vielleicht will er auch nur mit seinem alten Späßel Daniel Theis zusammenspielen.
Das kann natürlich sein.
Also.
Aber das ist nicht der Playmaker, der die Bulls zu einem runden Offensivteam macht.
Na, zu einem runden Offensivteam nicht. Nee.
Entschuldigung.
Nee, es stimmt. Du hast recht. Ich weiß überhaupt nicht, wir können ja die Sache rund machen. Ich weiß nicht, welcher Playmaker jetzt hast du einen Point Guard, der perfekt zu dem Bulls passen würde? Wenn du frei wählen könntest. Wer wäre es?
Also allein schon aus um der Tradition willen Mike Conley.
Klar, ja.
Er ist natürlich viel zu alt, aber also er würde vieles
abdecken. Junger Mike Conley.
Ein junger Mike Conley, ja. Williams ist jetzt dann nicht so ein guter Shooter. Also ja, wenn man auf den Forward-Positionen ein bisschen mehr Shooting hätte, würde ich auch sagen, dass jemand wie Ricky Rubio dem Team gut tun würde. Also der halt weniger auf Scoring bedacht ist, mehr auf Playmaking, der defensiv seine Stärken hat, auch wenn er jetzt mittlerweile defensiv nicht mehr so gut ist, wie er jetzt mal war, aber so dieser Archetyp, sage ich mal. Ich bin gerade am Überlegen, ob mir noch jemand einfällt, den ich mir da gut drin vorstellen kann.
Weil ich überlege tatsächlich auch. Also ich meine, wir haben ja letzte Woche viel geredet, Brockton und so finde ich nicht uninteressant. Aber es ist wahrscheinlich nicht zu haben, jetzt mal abgesehen davon.
Vielleicht für den Finisher, ne? Den bietest du ja überall an. Weil der jetzt natürlich. Es läuft da ja wahrscheinlich auf einen Sign-and-Trade hinaus, oder?
Ja, muss ja, ne? Sonst ist es ein bisschen schwieriger.
Oder halt nichts.
Oder halt nichts, genau. Also ich meine, sie können ja irgendwie entweder Young oder Satoransky dann entlassen und könnten dann noch so ein bisschen Platz schaffen, aber es ist, glaube ich, auch für den Sign-and-Trade nötig. Also nagel mich da jetzt nicht fest gerade. Aber ja. Mai am Ende. Schwierig. Es ist schwierig. Ich finde Lonzo weiter nicht uninteressant.
Ja, klar. Ich glaube, Lonzo wird man nicht bekommen.
Jetzt nehmen wir mal nicht jetzt schon alle Illusionen.
Entschuldigung, aber ist halt so. Lonzo ist gut und passt gut zu Zion. Und
passt aber auch.
Ich glaube, mit etwas Verspätung haben die Pelicans das, glaube ich, auch so erkannt. Weißt du, wer vielleicht zu haben wäre? Also, dann gäbe es bei den Bulls 3 All-Stars. Also nicht aktuell, aber Russell Westbrook. Ich kann mir vorstellen, dass der auf dem Markt sein wird. War nicht ernst gemeint. Okay.
Danke. Nichts gegen Westbrook.
Ich meine, so rein von dem, was er kann und was er bringt, wäre Kyle Lowry natürlich. Der ist ja auch Free Agent im Sommer. Das wäre natürlich jemand, der auch für die Kultur der Bulls super wäre. Das
stimmt.
Passt aber halt nicht 100% zur Timeline.
Leicht verschoben.
Wir holen den trotzdem rein, damit wir hier ein bisschen gewinnen lernen. Dafür wäre es sicherlich nicht verkehrt. Also ich bin gespannt, wie der Markt im Sommer für Lowry jetzt aussehen wird. Weil, wie gesagt, so viele gute Spieler werden es nicht sein. Aber
ist halt die Frage.
Ansonsten will, fallen mir jetzt auf die Schnelle nicht so viele richtig geile Lösungen ein, sondern mehr so ein paar, die halt vielleicht eher so Übergangslösungen dann wären.
Ja, aber eben, weil am Ende, also wenn er halt nochmal viel Geld haben will, dann sind halt Teams mit schon viel Star-Power sind dann eher ausgeschlossen und ja, sonst. Vielleicht wären die Bulls tatsächlich interessant für ihn, weiß ich nicht. Also es wäre natürlich mit der Timeline, wäre es natürlich kompliziert, aber irgendwo jetzt, wenn du dir überlegst, dass du jemanden hast, der ein bisschen Struktur ins Spiel bringt, der defensiv gut neben Levine passt, der so ein bisschen eben diese Mentalität mit reinbringt. Ich meine, Vucevic ist ja jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Du kommst natürlich.
Das stimmt.
Ich meine, da hast du natürlich wieder.
Deswegen gibt man ja auch mal 2 Erstrunden-Picks und einen Wendell Carter Jr. für ihn ab.
Eben. Weil Wendell Carter Jr., ne? Und 2 Erstrunden-Picks, die müssen erstmal besser werden, als Vucevic jetzt schon ist.
Ja.
Das ist nämlich der Punkt. Und Vielleicht kriegen sie auch dieses Jahr den fünften Pick. Den vierten Pick, Entschuldigung, nicht den fünften, den vierten. So rum war es. Top 4 protected. Und dann?
Ach so, jetzt willst du aber, jetzt orientierst du dich doch schon wieder Richtung Lottery.
Ich nehme nehm alles mit, was ich kriegen kann. Ja, okay. Ich glaube, irgendwie an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob das heute noch zielführend wird, aber
wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht. Aber Kyle Lowry, keine Ahnung, ich würde Kyle Lowry, wie gesagt, kommt natürlich wieder der Satz, mit dem wirst du auch nicht Meister. Ja, natürlich weiß ich auch, aber ganz ehrlich, nach den letzten Jahren muss ich auch nicht sofort Meister werden. Ich gebe mich mit weniger zufrieden.
Scheiß auf Meisterschaft und Draftpicks, das steht bei dir auf der Visitenkarte.
Ich will, finde ich ganz aber auch ehrlich, gut. Ganz ehrlich, ich will einfach wieder Spaß haben. Also habe ich ja dieses Jahr okay. Eigentlich schon. Also es ist ja, wir sind ja schon auf einem guten Weg. Also von daher, ne? Und dann halt so kontinuierlich, ich habe ja Zeit. Gut.
Klar.
Hast du ihm noch irgendwas hinzuzufügen oder sollen wir es hiermit?
Nee.
Okay. Gut, Freunde, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr, also solltet ihr noch dabei sein, schön, dass ihr es wirklich bis jetzt durchgehalten habt. Wir waren heute ein bisschen länger unterwegs als sonst, aber 15 Teams fordern natürlich auch ihre Zeit ein. Von daher bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, dass ihr, solltet ihr es noch nicht wissen oder schon getan haben oder noch nicht getan haben, uns sehr gerne abonnieren könnt, sowohl bei Apple Podcasts, wo ihr uns gerne Rezensionen hinterlassen könnt, das hilft uns als Podcast tatsächlich sehr weiter, bei Spotify gibt es uns und bei dieser natürlich, dann könnt ihr uns noch folgen bei Twitter, bei Facebook und bei Instagram und wenn ihr Lust habt, schaut sehr gerne mal bei Patreon vorbei, lohnt sich für euch und vielleicht auch für uns. Von daher, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.